Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tanno Gerke und Jonas Mahon.
Gut, ne, es gärt so ein bisschen noch im toten Winkel.
Aber das sind natürlich sehr geheime Statistiken, eigentlich überhaupt nicht geheime Statistiken, aber ich wusste überhaupt nicht, dass man sowas abrufen kann. Das ist ja wirklich interessant. Was hast du da noch so herausgefunden? Guckst du da jeden Tag immer, hast du deine Routine, George, Benedikt?
Nee, das nicht. Das habe ich nur auf YouTube, meine Routinen. Aber ich hatte, als ich noch als Schilling getwittert habe, da wollte ich immer so sehen, was so die eigene Wirkung ist. Und da war die Wirkung natürlich enorm. Ja, also die Schilling-Wikipedia-Aufrufe schossen da also in die Höhe.
Tatsache, aber dann wurde er irgendwie gecancelt. Auf einmal war er weg. Schade. Ja, das kann den besten. Vielleicht war es auch besser so für ihn, für alle
Beteiligten. Es war ein Jahr, ein gutes rundes Jahr. Für George wird es auch ein gutes rundes Jahr gewesen sein, wenn er bald bei Twitter. Aber George wird, glaube ich, sich nicht verflüchtigen, sondern nur ein Schloss davor machen bei Twitter. Das ist stilvoller. Das zeigt, ich bin noch da, aber nicht für euch.
Ja, findest du, ich weiß nicht, auf Twitter kann man stilvoll auf Twitter sein? Schwierig.
Naja, was jetzt zum Beispiel Leute machen, ist, die machen ein Schloss sich vor Twitter, machen das privat und machen dann aber hinter dem Schloss weiter für die Privatfans, die haben. Das finde ich stillos. Stilvoll ist ein Schloss davor machen und dann intern aufhören. Ja, und die nicht rein können, denken sich, ja, verdammt, was werden da für heimliche, verbotene Messen gefeiert? Und dahinter, hinter dem Schloss ist gar nichts. Das ist stilvoll. Sogar auf Twitter.
Also, das ist ja ein Kontinuum, was du hier durchziehst. Ein ähnliches Konzept hattest du ja schon mal für Museen vorgeschlagen, dass die das auch so machen. Die haben da ihren Raum, schließen aber ab, es kann niemand rein. Niemand weiß, was drin ist. Und so steigert man den Zauber des Geheimen.
Echt? Museen abschließen? Für wen? Für alle oder was?
Ja, so hast du das mal, ich weiß nicht, in Folge, weiß ich nicht, muss länger her sein, muss im ersten Drittel gewesen sein. War das so deine konservative Kunsttheorie? Aber die kann sich ja auch wandeln.
Ja.
Aber apropos Kunst und Benedikt, ich bin ja immer dafür, ab und an so Kritikpunkte reinzutragen und du hörst die ja wahrscheinlich auch immer gerne. Und ja, eine Zuschrift hat mich erreicht bezüglich dem Gespräch zwischen Schmidt und Ratzinger und es wurde angemerkt, es sei ungeheuerlich, sich anzumaßen, quasi das Triegel-Papst-Bild zu diskreditieren und dann Hechelmann und Angerer in Stellung zu bringen. Möchtest du das verteidigen oder was heißt verteidigen, besser nicht? Meine Frage eher, weiß man, wie denn der Vatikan bzw. Benedikt auf das Bild von Triegel reagiert hat? Schon, das waren keine Freudensprünge, oder? Das hast du dir ja nicht, also das wurde ja nicht.
Das habe ich mir nicht rein ausgedacht. Ist ja natürlich auch sehr interessant, wer das war. Du willst es jetzt nicht sagen.
Ja? Werde ich dir hinterher sagen, ja.
Zumindest so Eingrenzung, Idee, ja. Mann, Frau, jung, alt?
Mann, Frau, jung in meinem Alter, wohnt bei mir in der Nähe.
Ah, okay. Dann Grüße an Herrn Bale. Ich würde nur sagen, also er hat natürlich einen Punkt in gewisser Weise, weil, also erstens ist er wahrscheinlich auch Lokalmatador und kann dem anderen Leipziger oder woher der Triegel mal kommt, kann dem nicht eine gewisse Sympathie. Also das ist das Erste. Zweitens ist Triegel natürlich jetzt technisch. Ich habe es auch immer gesagt, ich habe es auch übrigens im letzten Podcast, wo ich dann abgewürgt wurde, aber nicht von dir, sondern generell war ich so, man kann ja auch von einem eigenen neuen Gedanken abgewürgt werden, gerade wenn man so viele hat. Ja. Und da wollte ich auch gerade noch sagen, in Form Podcast, dass Triegel ja sehr viel kann, auch gerade bei den Grafiken und so. Und da habe ich mir gesagt, aber das Ratzinger-Porträt, das ist halt nun mal schrecklich. Ja, und da kann ich ja nichts dafür. Und wir wissen auch nicht, wie ein Papstporträt von Angerer Hechelmann geworden wäre. Und klar, wenn du die technisch besten Sachen neben bestimmte Sachen von Angerer Hechelmann stellst, du kannst natürlich sagen, ja, wie kann man denn Triegel darunter machen? Aber es gibt das Papstporträt. Und ich bin generell ein Fan von guten Leuten, aber ich bin vor allem Fan von guten Leuten, die wissen, wann sie besonders gut sein müssen. Ja, es gibt so auch Sänger, wenn die auf normalen Konzerten sind, okay, strengt man sich an oder nicht, sei egal, ist ein Konzert. So, wenn du aber zum Beispiel Mitte, Ende 70 bist und einmal im Leben noch eingeladen wirst zu den Oscars, um da zu singen vor 1 Milliarde Fernsehpublikum, dann bist du, wenn du wirklich gut bist, machst du die Performance deines Lebens, ja? Und du sagst ja nicht, ja. Und wenn du den Papst malst, diesen Papst, dann muss das gefälligst gut werden, egal was du sonst gemacht hast, auch wenn du sonst genial bist, und wenn das so scheiße wird, wie bei Triegel, dann hab ich diesen Wutausbruch von gerade auch wirklich verdient. Ja,
das denke ich auch. Und ich, um dann hier an unseren Anbruchfragebogen anzuknüpfen, bist du dann ja auch offensichtlich für die gut gemalte Mülltonne, für das schlecht gemalte Märchenschluss und nicht für die gut gemalte
Mülltonne,
wobei jetzt Riegel für die Mülltonne steht. Und
nee, also das gebe ich auch zu. Alle Typen, die ich gut finde, haben eine Schwankung. Ja, das heißt, bei denen das Schlechteste von dem, was sie gemacht haben, ist nicht auch noch sehr gut, sondern es ist wirklich nicht gut. Ja, also wenn du dir das schlechteste Bild von Angerer anguckst oder das schlechteste Gedicht von Schilling, auch das schlechteste von George, siehst du, das ist ja wirklich verdammt schlecht. Aber ich bin nicht dafür, dass Leute immer in so einem Mittelfeld von wegen alles ist ganz gut, was sie machen, und dafür sind die aber niemals vollkommen genial und niemals vollkommen schlecht. So Leute will ich nicht haben. Ich gebe das zu. Also Leute, die ich verehre, sind sehr oft sehr, sehr krass und manchmal eben auch so, dass man sagt, musste das jetzt sein. Aber das sind
doch. Würdest du das von dir auch behaupten?
Das ist mal eine gute Frage von dir. Weil das muss ich gar nicht von mir sagen, das werden andere schon von mir behaupten, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht ausdiskutiert. Dazu zwei Sachen. Ich meine, man darf sich ja auch erlauben, wenn man so einen Text schreibt, auch einen Gruß an Freunde, an Geistesverwandte abzusenden. Und das war ja sicherlich so einer. Und zweitens, was hältst du von so Intellektuellen, die sagen, ja, mit Kritikern setze ich mich nicht auseinander, was so ein Wolfgang Schmidt macht, so, ja, ich mache da stoisch meine Sache oder auch nur halb stoisch, aber auf Kritiker gehe ich gar nicht ein und so, weil ich selbst der beste Kritiker bin und so. Das finde ich eigentlich auch peinlich.
Ich finde die ganze Ebene jetzt peinlich, dass allein schon so einen Namen wie den Wolfgang Schmidt hier im Podcast zu nennen, das ist schon für mich unkommentierbar.
Also da hatten wir aber schon andere Namen, von daher.
Weil es im Niveau waren, die anderen Namen noch drunter, oder was?
Ja, sicherlich.
Ja, es gibt doch sowas wie ein kultiges Limbo und so. Aber das ist einfach ein langweiliges Limbo, was
da gehört er nicht zu, ja, das stimmt.
Aber klar, also es ist ja eh klar, also der Punkt, den Herr Bale hat, dieser Leipziger, übrigens mal neulich gesehen, ein alter Schulfreund von mir, steht jetzt auch an der HBG oder wie das heißt, Leipzig, hätte ich gar nicht gedacht, ja, aber HBG, der macht Fotos, ja. Aber auch schlechte. Was heißt auch? Ne, ich meine nur, der Punkt vom Bale ist ja vollkommen richtig, aber es spielt noch ein anderes Ding mit Triegel machen, und zwar Schriftbilder. Du weißt ja, ich wollte ihn nicht anfragen, dann hast du gesagt, frag den Triegel an, habe ich ihn angefragt. Und er hat dann direkt gemeint, ja, interessant, und er wüsste auch schon genau, welches Gedicht er hinschreiben würde. Er hat irgendeines von Hofmannsthal genannt, ich weiß gar nicht mehr welches. Vielleicht hat nur den Namen Hofmannsthal genannt. Und da wollte er so mehr wissen, und von wen haben sie bis jetzt an Schriftbildern, habe ich so Namen genannt, alle möglichen, auch Adam und so, ja. Und da hat er seitdem nicht mehr zurückgeschrieben, und allein sowas hat schon jede wüste Replik in Form von Zonenwombat und so verdient. Und auch alles andere. Also, der Typ ist irgendwie schrecklich, ja.
Ja, sorry, aber ich denke auch, so sagen muss. Das darfst du ja vollkommen, ist ein gutes Recht, aber ich finde auch, man hat, man darf sich natürlich über Texte immer alles sagen, aber man darf in seinem eigenen Text auch fast alles schreiben, von daher, fällt das natürlich unter diese sogenannte künstlerische Freiheit, was wahrscheinlich ein abstoßendes Wort für dich
sein mal, ist. Das ist klar, aber jetzt mal nochmal auf, das Risiko nochmal auf sich zu ziehen, vielleicht hier was Blasphemisches zu sagen, aber wir wissen ja nicht, was da vorgeht bei Gensweiner und Ratzinger, aber es würde mich nicht wundern, wenn ich da einen Punkt getroffen habe, den die mir im Grunde auch geben würden, was jetzt Hechelmann, Angerer, Triegel angeht, ja, weil wenn man jetzt das sagen, okay, Triegel ist vielleicht technisch im Durchschnitt deutlich besser als Hechelmann, Angerer. Wobei man zum Beispiel bei Hechelmann nicht weiß, wie gut er technisch sein könnte, wenn er wollte. Denn so wie Hellenwein fotorealistisch malt, könnte Hechelmann ja auch, wenn er wollte. Glaube ich zumindest sehr fest. Er macht's halt nicht. So, aber egal. Auf jeden Fall, wenn man technisch so krass ist, ja, und die ganzen Mittel hat und die anderen hören eben nur auf ihr Herz, weil die Technik irgendwie weniger hermacht. Ich muss sagen, wenn Angerer oder Hechelmann auf ihre Herzen gehört hätten, mit ihrer, in Anführungszeichen, inferioren Technik, dann wäre da was Besseres rausgekommen als das Papstporträt, muss man einfach ganz klar sagen. Oh, und dass Triegel es gar nicht mehr gerafft hat. Und dass er noch ein zweites Papstporträt gemalt hat, das genauso wenig wie das erste an Ratzinger erinnert. Und das ist einfach, das ist einfach unverschämt.
Ja, also wer jetzt nicht weiß, worüber wir die letzten Minuten geredet haben, sollte in unserer neuen Ausgabe Jonas Artikel lesen.
Nimmst du jetzt noch schon auf, ja?
Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja,
ja. Was ich schön finde in der neuen Ausgabe sind die Biografien, weil die zeigen, weil die auch über den jeweiligen Menschen viel aussagen. Das ist was für Typen bei Anbruch sind. Das zum Beispiel bei König die Biografie, 800 vor Christus, passt, ja. Aber habe ich auch spontan gedacht, als ich gelesen habe, kann ich kein Mitleid mit haben, ja, weil wer seine Zeit, in der er leben will, um, lass mich rechnen, fast 3000 Jahre verfehlt, der ist ja auch nicht knapp vorbei. Dann muss man sagen, okay, lebst halt jetzt, frisst oder stirb. Aber bei mir, da, mein einziger Wunsch ist, wie auch aus meiner fiktiven Biografie hervorgeht, mein einziger Wunsch ist, meiner eigenen Großelterngeneration anzugehören. Und das ist ja so knapp, dass man eigentlich mit mir Mitleid haben müsste, oder?
Weiß ich nicht. Ich finde, es gibt aber eigentlich nur zwei Ebenen. Also entweder du gehst halt so ungefähr, ja, wie du es schon sagst, lebst halt minus 100 Jahre von mir aus, wie du sagst, die Großelterngeneration oder davor, oder du gehst halt ganz weit zurück. Also so da dazwischen, das passt dann ja auch nicht, finde ich. Also wenn, da muss es schon im Extrem ausarten. Ist bei Lutzmeier doch, glaube ich, auch. Der ist ja wieder noch extremer. Der geht da fast in den Urschleim zurück, oder?
Ja, aber das ist bei ihm auch eher witzig. Bei König kam es mir schon relativ, dass er wirklich da so sich gut wiedergefunden hätte. Das habe ich schon so ihm abgenommen.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, man darf aber solche Selbstporträts, also natürlich kann man da viel reinlesen, allein wie möchte sich die Person öffentlich darstellen. Aber ich glaube, man darf das auch nicht überbewerten. Es ist ja nur mehr auch ein bisschen ein Gag, oder?
Ja, klar. Reinlesen. Wer fasst das Wesen von all dem Wahn herausgelesen, hineingetan? Von wem ist das?
Ist das jetzt eine Frage oder eine Frage
an dich? Das ist natürlich von Schilling.
Ja.
Ja. Gut. Und passt auch sehr gut zu Kolb, dass er natürlich wieder irgendwo komplett im...
Fand ich auch. Also,
ja.
Sag ich dir ganz ehrlich, bin ich nicht drauf gekommen. So spontan. Ich dachte, natürlich muss das in der Vergangenheit stehen, aber warum nicht in der Zukunft? Passt sehr gut, finde ich,
ja,
auch zu
sagen. Ja, ja, ja.
Seinem Lovecraft... Ja, und so weiter und so fort. Gefällt mir also sehr gut. Hast du einen Lieblingsartikel im Heft?
Also dein Gespräch mit der Frau finde ich ganz, habe ich ja davor schon gesagt, ganz kultig als Idee. Du hast ja letztes Mal gesagt, wenn ich das Heft kritisiere, dann gehst du aus dem Podcast und so.
Aber nee.
Also allein von den Texten her fand ich jetzt Winter 2020 besser.
Das kann sein, es war essaylastiger, ja. Das,
ja. Ja,
nee, so habe ich das nicht gesagt.
Und natürlich spielt auch mit rein, dass diese eine Sache, dieses eher Gewagte, was Kolb in diesem Heft macht, was er mir ja dankenswerterweise schon geschickt hatte, Monate bevor überhaupt das Heft geplant wurde, natürlich nicht so ganz meinen Wesenskern berührt. Ne?
Ja, ich finde es sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also das, ich kann gar nicht genau sagen, was, aber das, also wie gesagt, diese Auflösungserscheinungen gefallen mir doch sehr gut. Dass es dir widerstrebt, ist erwartbar,
um das mal so gar nicht zu sagen. Ja, auch viele andere feiern das natürlich, auch Leute da, mit denen ich es lange schon ausdiskutiert habe, diese Verzweigungen, die da die verschiedenen Wesen nehmen können. Von daher akzeptiere ich das mal und spiele meinen Part, der ja auch offenbar gebraucht wird.
Absolut, und ich denke mal, im Vergleich zu 2 wird man sagen können, dass 2 wahrscheinlich mehr aus einem Guss war, weil es, wie gesagt, essaylästiger war und schon nochmal auf einer höheren Metaebene stattgefunden hat, alles als in diesem Heft. Und hier wirklich ja mehr Anknüpfungspunkte von verschiedenen Ecken möglich sind. So würde ich das mal auslegen. Aber du hast ja auch deinen Platz, deine Anknüpfungspunkte, von daher sind ja zumindest bei den Anbruchautoren, denke ich, alle Richtungen und Stile vertreten.
Ja, von wegen aus einem Guss. Bin interessiert, was du jetzt dazu sagst. Es gab mal einen Typen, der die Jugend, wenn sie eifert und wenn sie die Großeltern irgendwie, wenn die denen so marxistisch oder NS-mäßig oder irgendwie doktrinär was vorschreibt und sagt, wie die Welt eigentlich sein müsste, also komplett dutschkeartige Jugendliche, ja, die sollte man nicht per se verurteilen, weil dieses Eifern in der Jugend zeigt die Bereitschaft, ohne die Jugend gar nicht denkbar wäre, und zwar die Bereitschaft, aus einem Guss zu sein. Das hat Kommerell gesagt. Und ich habe mir damals, als ich
es gelesen habe, genau mit aus einem Guss zu sein in diesem Kontext?
Naja, also wenn du jung bist und sagst, ja, ich respektiere deine Meinung, aber auch meine und auch die vom Nachbarn und alle sind
gleich viel wert. Ja, das ist langweilig.
Bla, bla, bla. Ja, und wenn man halt sagt, das Deutsche Reich muss bis an den Ural reichen oder Kiesinger muss getötet werden oder so, ja. Klar, ist zwar irre, aber zeigt, hier, dir ist es ernst, du willst, dass irgendwas gemacht
wird und so. Ja, es passiert was mit dir, ja, wie du so schön sagen würdest.
Und vor allem keine Kompromisse so aus einem Guss von wegen, das ist jetzt so, weil ich das so als richtig erkannt habe. Wie Karl Lagerfeld immer sagt, ich diskutiere nicht, weil ich vorher nachdenke.
Sehr gut. Aber natürlich ist das ja auch ein Punkt, der dazugehört. Man muss natürlich irgendwann einsehen, dass man nicht ein Leben lang 17, 18 oder 19 ist. Das muss man irgendwann akzeptieren und sich da verschieben. oder nicht?
Meinst du, jeder muss das? Ist halt die Frage, ob du so an deinem Äußeren hängst und so als Frau irgendwann wie Jenny Elvers oder so mit 50 merkst, läuft nicht mehr so. Oder ob du jetzt so, also ich persönlich werde mich auch, du weißt ja, ich bin irgendwie innere 75, aber ich glaube, die Art, stimmt es überhaupt zu, dass ich innere 75 bin?
Teilweise.
Was bist du innerlich?
Was bin ich? Das ist eigentlich noch die schwierigere Frage. Was würdest du denn sagen?
Das ist nämlich ganz interessant. Das war bei der Schilling-Lesung im März war das 2020, ne?
Ja.
Da saß ich ja da mit einem Dichter, also nicht mit Schilling, der kam später erst, und hab mir die ganzen Leute angesehen, die reinkamen. Irgendwann kamst dann auch du rein, auch ein Tim kam rein, ja. Und wir haben bei jedem habe ich gesagt, in welches Jahrzehnt aller Jahrtausende gehört der? Und ich habe bei Tim gesagt, klar, so 1890, ne? Und bei
1890.
Dir, 1890er, genau, ja. Absolut Stuck, diese ganze Welt, ja. Bei dir habe ich natürlich erstmal gesagt, 50er, 60er, also irgendwas mit West Side Story, ja, wo die alle so mit ihren Jacken und so rumlaufen, so ein bisschen cool durch Amerika, das bist du schon, aber man ist auch froh, dass man den Notanker hat. Hätte man den nicht, würdest du einem Angst machen?
Welchen Notanker nicht hätte?
Diesen Westside-Story-Notanker. Weil es gibt ja auch diese Sequenz, wo die cool Boy singen. Da könnte man sich auch nicht gut so rein Photoshop vorstellen. Von daher, das hat man noch. Aber hätte man das nicht, dann wärst du irgendwie sehr, sehr zeitlos. Aber nicht so auf eine beunruhigende Art. Zeitlos, ja.
Aber was meinst du denn damit? Das würde mich ja wirklich nochmal interessieren. Zeitlos auf eine beunruhigende Art. Also psychopathenmäßig oder wie meinst du das?
Nee, so ein bisschen, also auch das Gesicht von Hitler zum Beispiel, ja, da sind ja bestimmte Leute, die ja, das so mystifizieren, die sagen dann, oder es gibt ja auch so moderne, zum Beispiel, als ich aus physiognomischen Gründen schon, als ich gesehen habe, wen man ablehnen muss politisch, und zwar guck mal das Gesicht von Lenin, ja, und denk mal, der ist in 1860ern, also auch wie Georgi und so geboren ist, und Lenin hat ein komplett modernes Gesicht, ja, also ein postmodernes, und da kriegst du echt Angst, da kriegst du schon damals, hättest du den gesehen, 1900, hättest du Angst kriegen müssen und den, ich will jetzt keine rückwirkend keine Ratschläge erteilen, aber den Bruder haben sie ja Gott sei Dank bekommen.
Verrenn dich da besser nicht, ja.
Na, um Gottes Willen, das war ja damals ein Rechtsstaat, ne? Das ist ja das Geile. Wenn du einen Staat hast, kannst du ja auch die Rechte machen. Von daher 1789, französisches Dings, das schreibt ja auch der Michel Onfray, oder wie man den ausspricht, ja. Das Recht war ja damals so, dass der König seine Garde hätte in die Revolutionäre reinschießen lassen dürfen, wäre rechtens gewesen. Er hat es halt nicht gemacht. Wie wir das beurteilen, müssen wir
jetzt. Was sagt ihr das übers Recht?
Ja, wie ein Autor mal sagte, er hat mal angefangen, Jura zu studieren, aber dann Geschichte mit der Begründung, das Recht ist die Hure der Politik.
Mhm.
Oder sonst sowas, keine Ahnung.
So ähnlich war das, ja.
Ja, Hitler hat gesagt, das Recht liegt im Sieg. Die kürzesten Zitate sind die besten.
Ja, mal sehen, ob du das auch dir noch irgendwann aneignest. Aber ich möchte da nochmal gerne auf die Jugend zurückkommen und das, was du da von Kommerell rein analysiert hast. Aber was sagst du denn über die jetzige Jugend? Wie siehst du die denn mitkommen? Wie würde Kommerell die jetzige Jugend sehen? So gefragt.
Ja, ich finde, man muss unterscheiden zwischen selbstbewusst und selbst sich so geschaffen habend aus einem Guss sein oder von der Welt gemacht aus einem Guss sein. Und die Jugend heute ist zu größten Teilen von der Welt aus einem Guss gemacht. Lässt sich also machen und ist auch vollkommen, also formt sich nicht mehr selbst, zumindest was dieses Geistige aus einem Guss sein angeht. Das heißt, die heutige Jugend, ja, ist von außen gesehen auch aus einem Guss, aber aus anderen Gründen.
Also Medienherrschaft und so, meinst du solche Dinge?
Nee, ich meine, ja doch, auch das, aber so ein gewisses Nachlassen dieser, also wenn Goethe zum Beispiel mit 30 oder 40 schreibt, er ist schon sehr alt und der muss das Ziel seines Lebens verfolgen, seine Lebenspyramide immer weiter in die Luft empor zu stanzen und so. Das ist bei heutigen Jugendlichen, wenn dann noch so körperlich im Sinne von Fitti oder von Karriere und so da, aber in keinem anderen Sinn mehr, leider. Ja. Also wenn dann so ein Dutschke damals sagt oder auch so und so muss die Welt sein und so. Die meisten Leute, die das heute sagen, kriegen das ja gesagt, wie die Welt sein müsste. Ist die Frage, wie es bei Dutschke damals war. Fällt mir halt auf, dass sogar wenn heutige Jugend eifert, dann ist es ja ein abgeleitetes Eifern.
Ja, aber nehmen wir jetzt mal, sag ich mal, junge Rechte Jugendgruppen. Die sagen ja immer, ja, heute ist es ja so schwer, politisch zu sein in jungen Jahren, weil nichts mehr vergessen wird. Also das Internet hemmt da ja total. Du kannst ja nicht mehr, wie dann auch die Dutschke-Truppe oder die da in der vierten Reihe, die kennst du ja nicht mehr. Die siehst du irgendwie auf Bildern, weißt nicht, wer das ist. Die sind da ja vollkommen letztlich anonym gelaufen. Und das ist ja immer der große Kritikpunkt. Ja, heute kannst du das nicht mehr. Dir wird alles vorgehalten und so weiter. Was natürlich sicherlich dieses Argument schon seine Berechtigung hat.
Oder ja, das finde ich ja lobenswert, wenn uns diese Entwicklung die Straßen oder so frei hält von Irren. Aber was ja interessant ist, ist auch die Frage, was
also muss das würde ich, wenn ich auf die Straße blicke, jetzt nicht so unterschreiben, dass da keine Irren sind.
Ja, also zumindest die Irren mit Polit-Hintergrund. Ja, die anderen Irren sind natürlich nirgendwo anders, denn auf der Straße den ganzen Tag. Aber ich würde sagen, was war denn? Dutschke, Irre. Genau, ist ja auch die Frage, auf welcher Seite bist du darauf angewiesen, dass vergessen wird, und auf welcher Seite bist du enttäuscht, wenn es vergessen wird, und rufst es selber wieder in Erinnerung? Denn Enzensberger hat ja 50 Jahre danach stolz gesagt, damals, als sie so terrormäßig unterwegs waren, die ganze Truppe da, irgendwelche Linksextremen, haben die Zuflucht bei ihm gesucht, in München, so in seinem Anwesen und so, ja. Von daher, ja. Also.
Ja, aber 68er sind schon schlimm im Alter, muss man wirklich sagen. Also, auch gerade dieses Jahr und früher in der Kommune, und die leben dann immer noch oder sehen immer noch so aus, zum großen Teil, als wären sie irgendwie noch Mitte 20. Das hätte mir gerne erspart, geblieben, oder?
Das ist klar, also, aber. Ja, also irgendwie bin ich ja mittlerweile zu sehr in Gesellschaft von Leuten, die gezeigt haben, auch in geistiger Gesellschaft, die gezeigt haben, dass man es auch einfach an sich vorbeiziehen lassen kann. Von daher habe ich da ganz wenig Bezug zu 68.
Aber das ist natürlich eine Frage, die hatten wir auch neulich schon mal kurz in der Sprachnachricht angerissen. Inwiefern kann man die Welt einfach an sich vorbeiziehen lassen? Also auch, da ging es um diesen Regenbogen, was der ständig einem überall begegnet, und man muss den am besten auch raushängen und so. Kann man das einfach an sich vorbeiziehen lassen und da trotzdem in dieser Welt koexistieren, oder muss man das aufnehmen? Also ich glaube, wir kamen da über diesen Schmidt-Podcast drauf. Das ist ja die Frage, inwiefern man das heute noch alles an sich vorbeiziehen lassen kann, weil das ist ja der Punkt, dass mit der größte Punkt, den man ist, dass man möchte, dass man in Ruhe gelassen wird von solchen Dingen. Und das scheint ja so schwierig zu sein wie noch nie, leider.
Aber wenn du schon scheiterst, damit es an dir vorbeiziehen lassen zu wollen und es in dein Bewusstsein tritt, dann ist ja die nächste Stufe, dass man guckt, was kann man für sich daraus ziehen. Natürlich im möglichst positiv, ja. Und das geht eigentlich bei fast allem. Also wenn du so Linke oder Grüne oder so Feministin also siehst, dann kannst du auch immer sagen, mit Klonowski, diese ganzen Leute sind frohe Botschafter, weil sie uns zeigen, dass wir keine wirklichen Probleme haben. Ja, ansonsten wären die alle nicht da. Und beim Regenbogen ist es für mich ja noch viel leichter, irgendwas, also das ja, gibt auch so, ja, von daher,
wenn... Ja, das haben wir auch schon oft gesagt, würden wir richtige Probleme haben, wären wir beiden ja mit die Ersten, die dann diese Probleme hätten. Also, so offen muss man ja sein.
Wieso, wir sind doch bald aus dem wehrfähigen Alter raus, oder?
Ja, aber wir sind ja jetzt nicht dafür gemacht, an der Front zu stehen oder irgendwie einen Feuerlöscher zu halten oder was man da so macht in einer Notsituation.
Nee, aber da denkst du echt an krasse Probleme, die wir hoffentlich nie wieder haben werden in diesem schönen Land.
Da weiß ich ja nicht, ob das nicht mehr doch irgendwann so ist.
Also muss man ja. Aber das ist ja die Frage, was kann an dir als Person vorbeiziehen und was kann an bestimmten Gebieten und Landstrichen vorbeiziehen? Denn es gibt schon ländliche, sehr ländliche Bereiche in Deutschland, wo ich mich klar, da merkt man so.
Denkst du ans Erzgebirge?
Da war ich noch nicht, aber es gibt ja überall gibt es ja so Provinzen, wo du mal gerne einen Tag im Jahr 5, 6, 37 oder vielleicht auch sogar 43 oder so leben würdest, um zu gucken, merkt man hier eigentlich irgendwas, und wo du dir eingestehen müsstest, wahrscheinlich nicht so viel.
Ja. Nee, das ist ja, also nochmal kurz zum Erzgebirge, also den Menschen, die da wohnen, ich weiß gar nicht, wie man die dann genau nennt, sagt man ja eben nach, dass bei denen alles dran vorbeizieht und das eben auch durch diese Tallage des Erzgebirges schon begründet ist. Also, dass die Landschaft auf diesen Charakter rückwirkt, so extrem. Mhm. Und ja, aber was du meinst, das sehe ich auch ganz oft, wenn ich im Münsterland, und da steht dann Kilometer weg irgendwo einen Bauernhof, wo wahrscheinlich jemand wohnt. Da denke ich mir auch, da ist doch im Prinzip vollkommen egal, welches politische System oder welche gesellschaftlichen Hashtags oder Trends daran vorbeilaufen. Das kriegst du doch da eigentlich nicht mit. Da ist doch das Leben, zumindest im Kern, wie vor 100 Jahren wahrscheinlich. So stelle ich mir das zumindest bei einer idealisierten, mit einem idealisierten Blick vor.
Ja, mit Leuten, die hin und wieder mal in homöopathischen Dosen irgendwas aufnehmen von außen und das dann aber sehr lange sacken und sickern lassen. Ja, so da wohnen auch meine Traumleute. Da wohnen so alte, rüstige, taffe Hausfrauen in den 90ern, uralt, die dann an Fernseher gerufen werden, Bundestag und Kohl und so, und die dann sagen, oh, der Hitler ist aber dick geworden. genau so Leute wohnen da, und leider werden die immer weniger. Oder man hört von denen immer weniger, wenn man eben in der Metropole, in der pulsierenden, wie man so sagt, obwohl ich das Wort ekelhaft finde, lebt.
Pulsierend, ja, finde ich auch. Finde sowieso so medizinische Begriffe, die gehören irgendwie nicht.
Pulsierend klingt für mich nach Lovecraft, ne?
Ja.
So irgendwas, aber, so pochend und pulsierend.
Ja, man hat es direkt vor Augen, es ist irgendwie abartig, es ist abstoßend. Aber ich finde ohnehin, so medizinische Begriffe sollte man auf alles anwenden, aber nicht auf einen Menschen. Das macht ihn eben so menschlich, Jonas, bist du eigentlich fürs Tempolimit? Oder ist dir sowas egal? Ich oute mich, ich sag, ich bin dafür.
Ich bin eigentlich auch dafür, aber wenn, dann schon für alles andere. Also ich bin dann auch für Hundeverbot und Rauchverbot.
Ja, absolut. Hundeverbot für alles. Ist am wichtigsten. Rauchverbot auch?
Klar.
Aber warum?
Weil einfach die meisten, die ich heute sehe, das nicht mehr stilvoll können.
Weil die so wenig Filme gucken, das ist das Problem.
Klar, ja, aber und andere Vorteile, als dass es teilweise stilvoll aussieht, hat es ja nicht. Von daher kann es weg. Also nicht privat bin ich für alles erlaubt. Und das ist auch das Tolle. Also ich habe jetzt seit längerem schon das eine Wort gefunden von Davila natürlich, was eigentlich meine politische Haltung beschreibt, ist sehr einfach. Ich bin einfach Feudalist, ne?
Ja, okay. Was verstehst du genau unter dem Feudalismus? Oder was meinte Davila mit, also ich denke gemeinhin wird man was anderes unter Feudalismus verstehen, als du es tust, oder beziehungsweise Davila.
Also der Davila hat es sogar christlich hergeleitet und hat gesagt, der Feudalismus ist, also das Christentum ist mystisches Vasallentum und ist die ins Religiöse gewendete Politform des Feudalismus, ja, denn der Feudalherr, ja, ist natürlich in einer viel engeren Bindung, ja, mit seinen ganzen Untergebenen als irgend so ein unpersönlicher, hopsartiger Staat und so, ja. Das ist auch diese Kleinteiligkeit des Heiligen Römischen Reiches und so, ja. Dass er das ganz, ganz andere und engere Bindungen schafft als irgendwas anderes, als Feudalismus und deswegen Feudalismus. Und wo ich jetzt auch wieder ein bisschen, also die Grünen, ja, dass man dann doch mit denen irgendwie auch könnte, also dass ich so als Laschet, rheinischer CDU-Mensch, mit den Grünen koalieren könnte, weil die Grünen sind ja noch feudalistischer als die CDU auf eine Art. Ja,
aber doch nicht auf die guten Art und Weise. Das ist doch Feudalismus ohne König. Das ist doch das Problem an der Sache, weshalb man eigentlich kein Feudalist sein kann. Da fehlt ja also die Legitimation.
Das ist natürlich, gäb's
klar. Also Feudalismus ohne König möchte ich nicht. Wenn, dann schon bitte mit König und mit, ja, Gottesgnadentum oder sowas.
Na, mir geht's da auch teilweise auch um gesellschaftliche, landschaftliche Fragen. Also Feudalismus ist ja vor allem auch was Vorindustrielles, ne? Und da sagen ja auch so rechte Kapitalisten wie Erika Steinbach, boah, die Grünen wollen den Morgentauplan umsetzen. Und ich sage es offen, wenn irgendein Amerikaner den Morgentauplan aus antideutschen Gründen umsetzt, bin ich dagegen. Aber wenn ein Feudalist den Morgentauplan aus anti-industriellen Gründen umsetzt, bin ich eigentlich dafür.
Ja, aber wo ist da die Grenze zu Pol Pot, ist so die Frage bei mir immer bei so einem Entindustrialisierung.
Ich denke da immer an den Opernsängern bei Pol Pot, aber warum war Pol Pot so entindustrialisiert?
Ja, der wollte Bauernstaat und alle irgendwie zurück in die Steinzeit, wie man problemisch sagt, so alle Brillenträger weg und keine Intellektuellen mehr. Das würde dir ja sicherlich auch gefallen.
Und George auch. es kommt ja bei allem drauf an, wer und wie stilvoll es dann gemacht wird und macht. Ja, also von daher muss man nicht mit Pol Pot oder so kommen. Ist es überhaupt ein Künstlername oder was ist das?
Das ist ein Name. Aber echt? So heißt man anscheinend da in Kambodscha. Ja, Pol.
Und damit wird man Staatsführer, ja?
In Kambodscha anscheinend.
Aha.
Ja, das Verrückte ist, glaube ich, der hat er irgendwie auch noch in London oder Paris oder so studiert. Also das ist im Prinzip auch, ja, alles westlich, was die da gemacht haben.
Schweiz wäre stilvoller gewesen. Ja, da machen es ja die wirklich guten Leute.
Kim Jong-un, ne?
Zum Beispiel alle.
Oder?
Alle.
Wer denn noch?
wie die alle heißen, die ganzen
alle mit diesen Namen,
ja. Auch die ganzen Ayatollahs und so und alle, die irgendwas auf sie, auch die für iranische, alle. Ja.
Ja, die nicht, wenn schon in Europa, dann wenigstens
die Schweizer das Beste, Uni. Ja. Schweizer Uni ist für alle.
Ja, ich.
Für alle!
Ja.
Okay, ich höre schon auf.
Nein, es ist. Ja. Bitte mach das ja, mach das doch.
Nee, keine Ahnung. Ja, ich habe ja das Problem, ich habe hier zwei verschiedene Schreibtischstühle nebeneinander stehen, habe mich immer gefragt, auf welchen soll ich jetzt zum Podcast? Ja, welcher bringt mehr Glück? Jetzt könntest du ja
warum
sagen.
Warum hast du zwei Stühle?
Oh, wenn Besuch kommt oder wenn einer kaputt geht, kann er, ich weiß es selbst nicht. Und wenn man dachte, der eine ist schlimm und unbequem und viel zu wenig teuer, braucht man anderen und so, ja. Aber wenn du als aufmerksamer Hörer unseres oder Mitgestalter unseres Podcasts hättest du auch sagen können, wo ist denn eigentlich
der Sitzball? Ich bin Mitgestalter, ich bin kein Hörer.
Ja, wo ist denn der Sitzball?
Der Sitzball.
Ja, sorry, aber so ein Wort wie Mitgestalter klingt ja auch nach DDR, oder?
Ja, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Tage, an denen das angemessen ist. Ich habe ja auch einen zweiten Stuhl stehen. Okay. Übrigens ist das Folge 49 hier, ja, ne?
Ja, und dafür ist die Folge ziemlich schlecht, leider. 49 ist eine gute BRD-Zahl.
Ach so, ja, aber das können wir in Folge 50 mit Gast wieder wettmachen, oder?
Klar.
Steht dieser Plan noch?
Mit Böckelmann, meinst du?
Ja, das könnten wir doch eigentlich machen, oder?
Natürlich, aber jetzt haben wir das schon verraten jetzt, ne? Ja, aber die wissen ja nicht, welcher Böckelmann.
Gibt es noch einen anderen?
Keine Ahnung. Aber es gab mal so ein Buch von, wie hieß der denn, der Kempowski oder so, unser lieber Herr Böckelmann.
Oder wenn ich Böckelmann gebe, Google kommt zuerst ein Juwelier in Bielefeld.
Schlecht, nicht schlecht.
Ja, mal sehen, aber das könnten wir ins Auge fassen, oder?
Muss auch vorsichtig sein seit meiner Laser-OP mit so Reden.
Ja, ich weiß, ich werde da.
Wir werden das mal anvisieren. Ja.
Anvisieren klingt aber direkt so nach Kriegsmetaphorik.
Absolut, ja. Was hast du noch für Kriegsmetaphorik? Sprachliche? Im Schilde führen?
Ja, im Schilde führen. Fand ich übrigens sehr lustig, als die Polizisten dieses besetzte Haus in irgendwo Riga Straße oder so da wegen dieser Brandschutzverordnung gestürmt haben, haben sie die Schildkrötenformation gemacht. Das fand ich sehr gut. Habe ich mir ein paar Mal angeguckt, weil es hat mich so an Rom erinnert. Hast du das zufällig gesehen?
Natürlich.
Das war doch gut, oder? Die kamen da wirklich so mit Schildern nach oben. Ja, nur leider auch ohne Kaiser in diesem Fall. Schade. Alles nur mit Kaiser im Rücken wäre das besser gewesen.
Aber weißt du, woran mich jetzt deine Rede von der Schildkrötenformation erinnert? An eine Serie, wo mich sehr interessiert, ob du die auch gesehen hast.
Achso, ich dachte jetzt an Casapound.
Nein, um Gottes Willen. Die auch viel mit Hitler zu tun hat, die Serie, und zwar Alfred Jodokus Quack.
Oh,
da war noch diese Hitler-Krähe. So.
Das stimmt, die war aber mit Absicht so, ne?
Ja, natürlich. Und meine Lieblingsfolge aus dem ganzen
Aber warte, das war schon älter, das war nicht ganz so modern, oder?
Aber irgendwie das ist total 90er und so. Und 90er, da aus dem, also dieses, warum bin ich so fröhlich, ja?
Das ist übrigens auch unangenehm.
Aber dann findest du auch Martinus von Biberach unangenehm. Weil der hat da schon geschrieben, ich komme, weiß nicht woher, ich fahre, weiß nicht wohin, ich weiß nicht, warum ich so, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. So, das heißt, Alfred Jodokus Quack ist eine pseudo-reaktionäre, also eine Krypto, sorry, nicht pseudo, sondern krypto-reaktionäre Anleihe an Martinus von Biberach und unser gutes altes deutsches Abendland. Und das
Krasse. Aber wie ist denn politisch Quack zu verorten?
Ich weiß das nicht mehr.
Also der klar, Hitler gibt's da, aber ist er irgendwie jetzt, ist er Feuerlist wird er nicht sein, vermute ich als Ente.
Ich glaube, der steht politisch der Gummibärenbande nah.
Das müsste man.
Hast du dir auch gesehen?
Das war mir jetzt so hektisch. Ich mag das, aber mir ging es tatsächlich. Intros, Musikintros sind da ganz entscheidend, ob ich weitergeguckt habe. Gummibärenbande war mir zu viel Bling Bling und Alfred Gyros Quack war mir zu quackig irgendwie. Das war mir zu das konnte
dann erwarte also, ich jetzt, dass von Hardcore-Fans ein Meme gemacht wird. Alfred Jodokus Quack ist die perfekte Sendung für alle, denen die Gummibärenbande zu hektisch ist. Das war jetzt ja, ein Insider. So, aber die krasseste Folge aller Zeiten von Alfred Jodokus Quack ist die, ich kann sogar mal die Nummer von der, 585 oder so, irgendwas, weiß man nicht mehr.
Also warte mal ganz kurz, hast du das nachgeguckt oder erinnerst du dich noch an deine Kindheit?
Kindheit, aber ist doch wahrscheinlich falsch und vor allem, ich habe noch von verschiedenen Serien Nummern
im Kopf. Gibt es keine Aktenmongos, die das hier raussuchen können?
Bestimmt, ich werde es natürlich im Zweifel selber machen, ja, aber die Zahl wird stimmen, die muss nicht für Quack stimmen, denn es gibt verschiedene, auch von Schloss Einstein, gibt es auch immer so eine Zahl von einer Episode, wo ich sagte, das ist die beste aller Zeiten. Bei Schloss Einstein natürlich hat es wahrscheinlich auch mit dem späteren, mit Florian Wünsche zu tun, ja, aber auch weil der so gut aussah. Aber zu Alfred...
Schloss Einstein, meinst du?
Ja, klar, Schloss Einstein.
Das mit Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und so?
Einstein hat, klar, mit dem Lehrer aus dem Sauerland, ja, wie auch Friedrich Merz.
und mit
Juppie, dem Stolberg, ja, wie der Graf von Stolberg, der uns auf dem Wasser zu singen geschickt hat als Schriftbild, was auch Barbara Streisand in ihrem schlechten Deutsch gesungen hat. Heute ist war ein sehr, sehr insidermäßiger Podcast, ne?
Ja, aber warum denn nicht? Aber Schloss Einstein fand ich noch ganz nett. Das hat für mich immer so ein bisschen, also das hat man ja geguckt, als man selbst noch nicht pubertierend war, sondern so kurz davor, schätze ich, als man dann 10 war oder 11, ich weiß ja nicht. Und hatte man sich so im Prinzip schon seine Jugend so ein bisschen vorgelebt in diesem Schloss Einstein. Das wollte man ja früher auch, also ich zumindest, auf dem Internat wohnen. Ist aber leider nicht passiert.
Ja, hat's
für ein Schloss gereicht. Ich habe
ganze Sachen vom Hasselkamp gelesen, Burg Schreckenstein und so. Das wäre total mein Wunsch gewesen damals, ja.
Ja. Aber du hast Quack, wolltest du noch auf irgendwas wolltest du hinaus?
Ja, und zwar auf was ganz Krasses.
Was sonst? Das tut mir leid. Was ich übrigens schlimm fand, waren Pfefferkörner, ne? Das fand ich den Namen Pfefferkörner. Das ist eine Serie für, die dürfen nur Kinder gucken, die von ihren Eltern Holzspielzeug zu Weihnachten bekommen. So waren die Pfefferkörner.
Ja, aber das Intro ist unfassbar geil von denen.
Wie geht das?
Räuber und Gangster.
Ach so, ja, stimmt, doch.
Stimmt, ja, wir sind da, wo keiner ist. Wir schlagen die Ganoven in die... Dass man das noch kann nach 15 Jahren.
Na?
Ja. Naja, auf jeden Fall, Schloss Einstein war die krasseste Folge, wo man wo Florian Wünsche so ein bisschen sich freigemacht hat. Aber er sah auch damals besser aus als heute. Aber bei Alfred Jodokus Quack war die allerkrasseste Folge, und zwar, da waren die auf einer Insel, und die Insel konnte sich dann bewegen, konnte sich senken, konnte sich heben, und dann kam am Ende, also es kam raus, dass die Insel der Rücken ist, die Oberfläche des Rückenpanzers einer gigantischen urzeitlichen Schildkröte. Und das hat mich als Kind so fasziniert, dass ich das auch den Freunden von allen Eltern und so, und hab dann gesagt, ja, wusstet ihr eigentlich, dass manche Inseln sind eigentlich Schildkröten? Also mich hatte das so Lovecraft-mäßig fasziniert, dass das sein kann, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es vielleicht nicht wirklich so ist, weil ich keine Ahnung von Bio habe, aber ich wollte, dass es wahr ist. So, ja, und die haben ja gesagt, nein, es können überhaupt keine Inseln auf Schildkröten sein und so, und es gibt gar nicht so riesige, so geheime, so urige Schildkröten. Ja. Habe ich mal gesagt, doch, ja. Und das war unfassbar krass, ja. Also eine Insel auf einer Schildkröte, das ist meine Welt, ja.
Warum hat es bei dir eigentlich nicht für Schloss Salem gereicht?
Ja, weil ich zwei Geschwister habe, die auch fressen,
die auch versorgt werden. Schade, ich weiß nämlich noch,
und die auch fressen. Schulisch hätte es nicht gereicht, glaube ich. Ich muss ja schon sehr froh sein.
Nee, da hatten wir nämlich mal bei uns in der Stadt, da gab es eine, die war in der Schule nicht so gut. Die Eltern waren aber sehr vermögend und die wurde dann nach Schloss Salem geschickt. Und alle haben gelästert, ja, die ist jetzt
auf diesem Internat. Also das habe ich mal anders wahrgenommen.
Also die spenden dann, weiß ich nicht, wie viel Euros und dann darf die da hin. Und alle haben gesagt, oh, ist das blöd, aber ich habe insgeheim gedacht, eigentlich würde ich auch gern auf Schloss Salem sein. Aber das durfte ich ja damals noch nicht laut sagen, weil ich da keine reaktionären Freunde hatte.
Ja, aber ich war mal als Kind 2-3 Tage da in der Gegend, auch auf Schloss Salem, hast mir so angesehen, ja, und war natürlich auch drin in den Räumlichkeiten, hab gedacht, hier müsste ich eigentlich, und ich war da so 12, 13, ging so immer vorwurfsvoll neben meinen Eltern her, so mit dem unausgesprochenen Vorwurf, warum bin ich nicht hier? auch Prinz Philipp und so, aber ich muss schon sagen, mein Eindruck damals war, klar, es gibt so Low Profile, möchte gern Elite-Internate, wo man sich reinkaufen kann. Mein Eindruck von Schloss Salem war, klar, da muss man Geld haben, da muss man aber auch Begabung haben, war mein Eindruck davon, wenn der Schulleiter da Bernhard Burb oder so ist, ich glaube nicht, dass man sich da reinkaufen kann.
Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Nochmal.
Vielleicht hat sie sich reingekniet, inhaltlich dann in den Stoff.
Ja,
das Mädchen von deiner Schule weißt du ja nicht. Jetzt redest du ihr schlecht nach. Und da sie auf Schloss Salem war, ist sie wahrscheinlich einflussreich. Wahrscheinlich kann sie das.
Wahrscheinlich einflussreicher als ich, ja. Vielleicht wird sie mir das heimziehen.
Ja.
Na, wahrscheinlich, ja.
Heimzahlen ist auch so ein Wort, ne?
Ja, deutsche Sprache hat schon semantische Spitzfindigkeiten, hält die
schon. Ich weiß noch, als ich so 20 oder so war und dann nochmal auf Sylt war, da ging so ein Junge an mir vorbei, der war so 10 oder so, und da waren so ganz viele Möwen, und der hatte seinen Eltern, während er so ging, gesagt, die Insel wird von Möwen heimgesucht.
Und ich meinte, oh, das ist aber eine krasse Formulierung.
Ja, und ich habe gemeint, der Junge ist 10 und sagt sowas, und da habe ich gedacht, okay, das Abendland ist strauchelt zwar, aber es ist noch nicht ganz am Ende.
Das ist gut. Wann hast du das erlebt? Neulich jetzt?
Oder nee, 2014. Ich war so knapp 20 und der Junge war höchstens 10, also war sehr jung. Und da habe ich gedacht, das ist toll. Ja. Und
was hast du in seinem Gesicht gesehen?
Das war so eher einfach Nee, das Gesicht habe ich gar nicht mehr so präsent. Für mich sind auch offen gesagt Gesichter von. Das fängt für mich erst an, ein paar Jahre später, wenn das so Gesichter anfangen, ausdrucksstark oder so zu werden. Also die meisten Babys oder so sind halt süß und so, ja, aber da musst du echt viel falsch gemacht haben,
ja, als
Baby, wenn du nicht süß bist.
Und aber, selbst das gibt's, ja.
Ja, aber dass man in Leuten dann liest, also in dem Sinne, dass die auch schon geschrieben haben in ihrem Gesicht. Das geht ja früh. Also ich habe angefangen, in meinem Gesicht zu schreiben, wenn ich jetzt das verraten darf, mit 12, 13.
Mir fällt an, ich habe dich echt länger nicht gesehen. Sonst würde ich mal nachlesen.
Aber was stellst du dir vor unter im Gesicht schreiben? Im eigenen?
Ja, dass du manche Gedanken so nah an dich heranlässt, dass die sich in deinem Gesicht widerspiegeln.
Genau, das ist der eine Teil, die romantische Vorstellung, auch dass man denkt, man kann sich nicht 10 Jahre lang mit Kunst und Lyrik beschäftigen, ohne dass man danach so ein bisschen feiner aussieht. Ja, was, sorry, wenn ich das sage, aber das stimmt leider auch. Also leider für alle Leute, die es nicht machen. Oder vielleicht wollen ja auch viele nicht. Vielleicht wollen ja viele Leute eher so aussehen wie, Zitat, Hassan aus McFit. Ja.
Was ist das für ein Zitat?
Keine Ahnung, aber was man so aufschreibt. Das ist so ein Zitat von
irgendwelchen. Ich befürchte fast, dass die Leute so aussehen wollen, ja, das ist.
Das finde ich aber auch nicht so, kommt drauf an, wie man sich's vorstellt, ja. Aber ich habe angefangen, das ist der eine Teil, ja, dieses Ideelle, was man tatsächlich sieht, das ist mit das größte Wunder der Physiognomie, finde ich. Das andere ist das Weltlichere, das vielleicht auch Peinlichere, dass man selber dann Sachen, zum Beispiel, dass man sich selber Sachen antrainiert. Ja, zum Beispiel habe ich mir selber mit 12 angefangen, Nasolabialfalten anzutrainieren, indem ich.
Moment, das muss ich eben googeln. Naso, wie heißt das?
Nasolabialfalten, dann die Sachen, die von den Mundwinkeln hochgehen dann. Wenn, also das hatten einige Leute, die ich sehr bewundere, hatten starke Nasolabialfalten. Und ich habe mit 12 gedacht, ich muss da jetzt nachhelfen, und habe immer in jeder freien Minute, habe auch versucht, so einzuschlafen, dann so das mimisch hergerichtet im Gesicht, dass ich dachte, wenn das jetzt längerfristig so von mir bewusst gemacht wird, bürgert sich das irgendwann im Gesicht von selber ein. Und da haben mich Freunde
passiert?
Dann haben mich Freunde erst ausgelacht, haben gesagt, und dann nach fünf Jahren, als ich sie nochmal gefragt hatte, hat es eigentlich was gebracht, haben die sich an den Kopf gefasst und gesagt, scheiße, das ist echt so. Ja, von daher,
mach das. Das werde ich nachprüfen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Und wer es ziemlich krass hat, ist meine esoterische Tante.
Ah, Jamila, Grüße.
Ja, schöne Grüße. Ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber bestimmt wird sie irgendwie Schwingungen empfangen, wenn wir ihren Namen hier nennen.
Ich denke, sie wollte schon abschalten, aber als ich dann mit Bezug auf Hitler gesagt habe, das Recht liegt im Sieg, da hat sie gedacht, jetzt bleibe ich doch
dran. Jetzt könnte noch was kommen, ja.
Ja, klar, ja. Was glaubst du, was so Bruchstellen sind bei uns für Leute, wann die sagen, boah, jetzt bleibe ich doch dran, oder? Boah,
also ich glaube, es gibt Leute, die denken am Anfang, also ich behaupte ja sowieso grundsätzlich, ist die zweite Hälfte des Podcasts immer interessanter. Klar. Oder irgendwie unterhaltsamer.
Ist
ja,
so. Das ist die zweite Hälfte nicht interessanter, ja? Wahrscheinlich jeder Weltkrieg und so ist immer die zweite Hälfte interessanter.
Ach, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich, beim Weltkrieg finde ich immer die erste Hälfte interessanter. Wenn noch die Karten so offen sind und dann hier Blitzkrieg und da noch eine Wende und so. Ich finde eigentlich den Anfang von Weltkrieg spannender, muss ich echt sagen. Am Ende ist dann so taktieren und hier noch ein paar hunderttausend Kinder und so.
Also interessant, weil es auch viel über uns aussagt, weil ich glaube, klar, du denkst halt männlich, wenn ich das sagen darf, an den Krieg als Auseinandersetzung, im Sinne von, wie interessant ist der Krieg noch, aber ich denke ja weiblich wieder eher an die Menschen. Und ich sag mal so, in Deutschland, was sich in Menschen getan hat von 39 bis 41, ist vollkommen uninteressant. Was sich in Menschen tut von 42 bis 45, ist die Welt.
Ja, gut, vielleicht, ja, von der Ebene kann ich das aber nachvollziehen, wie du
denkst. Ja, aber da wissen wir wieder so agree to disagree und so, deswegen ergänzen wir uns auch so gut. Ah, ja. Das ist klar, ja.
Aber was denkst du, wo sind die Leute raus? Also ich glaube nicht bei so Weltkriegsformulierungen nicht. Das sind dann eher einfach denken, ach, heute ist aber langweilig, dann bin ich mal raus. Aber ich glaube, dass ganz viele das machen und dann kommen die aber nach 2 Tagen nochmal wieder und hören das dann zu Ende.
Spätestens,
ja. Ja, spätestens. Oder, ja, genau. Was denkst du, was sind so Sachen, wo die Leute raus sind? Also ich glaube, vielleicht auch, wenn ich sage, ich bin fürs Tempolimit. Dann sagen Leute, es ist ja wieder Anbiederung oder so.
Ich denke, das ist denn, nee, so Leute sind, glaube ich, eh schon Gott sei Dank viel länger raus. Ich glaube, ja, wenn heute noch Leute rausgehen, also ich habe wahrgenommen, dass es immer noch so ein paar Leute gibt, die auf so einen gewissen Prozentsatz noch Germanentümelei bei uns hoffen, ja, dass sie das irgendwie. Und man muss ja auch ehrlich sagen,
die kriegen es ja auch manchmal noch.
Ich wollte sagen, wenn man dann den Pfitzner postet, ja, oder den Schilling, also ich muss auch sagen, wenn den Leuten genügt, dass es 10% Germanentümelei sind, die werden hier wahrscheinlich immer sein, ja. Das aber Leute sagen. Wenn Leute sagen, oh, es sind nur 10% und früher waren es 40% oder so, ja, dann sorry, dann geht halt zu anderen Anbietern. Und jetzt sehen wir es halt den Konflikt, den hier katholisch-protestantisch, da verlieren wir vielleicht noch ein paar, aber
heiß her, ja.
Aber die will dann auch keiner, also ich zumindest nicht haben. Weil,
aber
also
du hast es ja auch ganz gut geschafft, einfach durch Masse hast du einfach diesen Telegram-Kanal komplett in deine Richtung gelenkt, was ja auch dein Recht ist. Ich hätte ja gegensteuern können oder mal das irgendwie so, habe ich natürlich nicht getan, aber da hast du natürlich schon gut taktiert.
Ich frage mich jetzt gerade bei dem Thema auch, was das heißen soll, meine Richtung. Ich habe ja extra, wenn jemand kein Christ ist, gut, feiere ich nicht, aber ist halt so. Aber es ist halt schlimmer, Protestant zu sein. Und das ist nicht, das sage ich nicht aus Hass oder so, sondern das ist ja historisch nachvollziehbar. Von daher sehe ich nicht.
Ja, aber ja. Ich weiß genau, also es ist natürlich, inhaltlich hast du dann damit natürlich recht. Und das wird sicherlich auch in dieser Gruppe gut mit Argumenten unterfüttert worden sein von dir. Aber der Punkt ist ja, die Protestanten sind ja doch, also zumindest die meisten und dann auch Leute, die bei uns in der Gruppe sind, die sind ja. Also die kennen ja diese ganzen Gegenargumente in der Regel. Die werden ja nicht sagen, oh, Jonas hat jetzt dies und das geschrieben oder hier geht's oder dieses Argument gegen den Protestantismus vorgebracht, jetzt bin ich aber hier raus. Die kennen das ja, diese Vorbehalte, und pflegen die ja in der Regel selbst gegen ihren Protestantismus. Also von daher glaube ich nicht, dass wir da noch allzu viele Leute verlieren werden. Aber mit der Karl-Schmidt-Masterarbeit, da könnten jetzt noch mal eine ganze Menge abspringen und das fände ich gut.
Deswegen habe ich es ja auch nur im Kommentar gepostet. Ich würde ja niemals direkt im Feed auf Karl Schmidt verweisen. Wenn dann auf Carlo. Aber eigentlich, ja, es ist beides, Und vor allem, wenn dann schon mal Carlo Schmidt mit Hannah Arendt spricht, dann schreiben die Leute ja I. Aber wahrscheinlich wegen Hannah Arendt. Und deswegen werden die Leute auch geblockt von mir. Also gewisse Dinge gehen einfach nicht. Und da habe ich dann gerne meine Hut, auch wenn das 10 Leute sind als 1000 Follower, von denen ich 900 nicht am helllichten Tag sehen will auf der Straße.
Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber ich glaube tatsächlich, viele, die sich das in dieser Telegram-Gruppe angucken, die machen das auch aus Unterhaltungsfaktor und nicht, um da bei jedem Post inhaltlich 1:1 Schritt zu halten. Denn die gucken da mal ab und an rein und nehmen das mit. Und das, finde ich, ist auch vollkommen in Ordnung, oder?
So ist das wohl. Ist noch ein sehr, sehr krasser Insider. Und zwar manchmal nachts poste ich Sachen, die ich dann wieder lösche nach 2 Minuten. In Telegram, in der Gruppe. Ja? Und interessant ist, dass immer 2-3 Leute sehen das dann, bevor ich lösche. Und da frage ich
mich. Weißt du, wer?
Nein, und da frage ich mich mal, wer mag das jetzt gewesen sein, der mit mir dieses Geheimnis teilt? Das hat ja fast was Erotisches.
Oh, bitte. Da bin ich leider raus. Ich schlafe ja nachts mal.
Ja, das ist
langweilig, ne? Ich weiß, ich habe echt abgebaut in dieser.
Wir ergänzen uns halt gut, ne?
Ja, ich meine
nachts. Naja, gut. Also früh, ja. Es ist halt so, neulich habe ich wieder Sachen gepostet, das war sehr unterhaltsam, ja. Und zwar Lagerfeld, geniales Englisch, wo man denkt, der hat da keine Probleme im Englischen, aber da wurde er gefragt, do you set goals in your life? Der war auch schon über 80, ja, von wegen sagt er sich jeden Morgen, wenn er aufsteht, er muss noch das und das erreichen. Und er hat es nicht verstanden, weil er das Wort Goal nicht kannte oder nicht verstanden hat.
Lagerfeld.
Ja. Genau, immerhin. Ja. War sehr unterhaltsam, weil er so 2-mal nachfragen musste. I do what? Und dann so, do you set goal? Und dann erklärt das so die Moderatorin, do you say you want to achieve this or this or this? Und er dann so, no. und alle lachen dann so. Und ich dachte, okay, Lagerfeld kennt das englische Wort für Ziel nicht. Da habe ich Ratzinger im englischen Interview gesehen. mit Raymond Arroyo vor seiner Papstwahl, wo er meint, über Johannes Paul II., he gave to the church a new beginning, a new, und dann überlegte er so nach Worten und dann sagte er a new, nach ganz langem Überlegen, a new Ziel. Und ich dachte, das ist ja krass. Ratzinger und Lagerfeld kennen beide das Wort Ziel auf Englisch nicht.
Ah, das ist eine absolute Jonas-Entdeckung, muss
Moment,
ich dir auch sagen.
Moment. Das dachte ich damals schon, als ich es gepostet habe, aber warum habe ich es gelöscht? Das hat eigentlich, warum habe ich es wieder gelöscht? Und zwar, ich habe nach Ziel gesucht, ich habe nach einem englischen Wort gesucht, das Ratzinger mit Ziel gemeint haben könnte. Und ich bin auf das Wort, das ich nicht kannte, gestoßen, Ziel im Englischen. Z-E-A-L. Und dann war klar. Und das heißt neues, also Feuer, Begeisterung, Kraft oder so, ja. Ah. Und das heißt, Ratzinger kann nicht kein Englisch, hat nur eine deutsche, eine schlechte Aussprache. Das heißt, ich wollte Lagerfeld Ratzinger auf diese Stufe stellen, aber Ratzinger ist eben doch genialer als Lagerfeld, weil er wusste sogar das Wort, das er sagen wollte, hat es aber nur so ausgesprochen, dass man dachte, es wäre auf Deutsch Ziel.
Und das kann man ihm nur wirklich nicht vorwerfen.
Da musste ich kapitulieren, ja. Aber auch das ist hoffentlich immer noch eine Jonas-Entdeckung, ja.
Ja, ich denke schon, den Punkt spielst du. Ja, ist ein interessantes Spiel, was du da spielst. Welche englischen Worte kennen Personen nicht? Ist aber eine deutlich schwierige Kategorie als Ebenbilder, muss man auch dazu sagen.
Ne? Sehr schwierig, sehr schwierig. Also bei mir in der Schule kannte niemand irgendwas, ja. Da konnte ich allen Leuten helfen, ja. Da habe ich gedacht, ja, was heißt denn so betreffend? Und habe ich gemeint, so concerning und so. Und die dann also, boah, du weißt ja echt alles. Das war ein bisschen peinlich. Also im Englischen waren wir nicht so gut.
Waren wir? Wie? Wen meinst du?
Ja, dieses Rheinland, wo ich herkomme.
Ach so. Ach, du bist schon so tief wieder da drin in deinem Regionalismus, dass du sagst, wir.
Ich bin da eigentlich nie draußen gewesen. Also ich lebe ja daher, ne?
Ja, wir sollten das mit Dresden nachholen nächste Woche und dann.
Klar, ja.
Oder mit Gast, das werden wir tun. Da können sich die Leute dann auf ein Feuerwerk der
Sachlichkeit.
Nee, das hatten wir auch schon mal. Auf was für ein Feuerwerk kann man sich da einstellen mit Böckelmann?
Also ein Feuerwerk des Stils schon mal bei Böckelmann, das ist klar.
Auch sprachlich?
Ja, das ist auf jeden Fall nur sprachlich. Also eher sprachlich als inhaltlich. Aber wenn du die Wohnung meinst, die ist ja auch in Ordnung. Vor allem hängt in der Wohnung, ja, aber das weiß ja wahrscheinlich schon.
Übrigens,
ja, Johannes
Paul. Wir waren ja mal dort und dann hatten auch welche Leute gesagt, ja, die dachten, dass das war ja mal eine Zeit lang ein Foto von unserem Podcast letztes Jahr. Ja.
Wolltest du erst Foto sagen?
Und dann dachten die Leute, das sei meine Wohnung gewesen.
Aber es wäre doch cool, wenn unser Podcast einen eigenen Boto hätte. Das hier ist der Podcast-Boto. Vielleicht macht das der Strauß noch irgendwann mal.
Ich glaube nicht. Also wenn du ihn dazu kriegst, dann solltest du irgendeine Form von Auszeichnung bekommen.
Aber das finde ich gut. So eine Pointe im Sinne von Boto Strauß ist unser Maskottchen. Das erinnert mich an diesen Witz, wo der Papst der Chauffeur ist. Den habe ich auch schon mal erzählt, ne?
Nee, bitte.
Na, der ist auch gar nicht gut. Nee. Da will der Papst mal Auto fahren und sagt zu seinem Chauffeur, lassen Sie mich mal. Ja. Und da wird der Chauffeur angehalten von so einem Kontrolleur und da sagt der Kontrolleur, ja, sorry, was machen Sie? Und dann sagt der Kontrolleur so zu seinem Vorgesetzten, ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, aber also der Papst fährt dann halt, ja. Und der Chauffeur sitzt auf dem Sitz, wo vor der Papst gesessen hat. Und dann sagt der Kontrolleur, ja, soll ich jetzt bestrafen? Und sagt zu seinem Vorgesetzten, na, ich weiß nicht, wer hier gerade das ist, aber der Papst ist sein Chauffeur. So in der Art, ja.
Ja, ganz nett.
Von wem wäre Ratzinger der Chauffeur gewesen?
Im Zweifel vom Papst, oder? Ja, von niemand anderem kann ich mir das vorstellen.
Ich habe neulich bei Klonowski gelesen über Franziskus Ratzingers Stellvertreter auf Erden. Das fand ich gut.
Ich habe übrigens neulich mal irgendwie so einen Tagtraum gehabt und mir überlegt, wenn wir beiden irgendwelche politischen oder irgendwelche Ministerien zugeordnet bekommen, wenn du ein Ministerium nehmen könntest, welches würdest du nehmen?
Außen.
Echt? Ich hatte gedacht Bildung. Ich habe überlegt, dachte, was nimmt. Ja, du, ja, halt den Lehrplan umstellen und die Kinder so erziehen, alle, wie du dir das vorstellst.
Aber ich weiß doch, biografisch, dass sich jeder selbst erzieht. Als zumindest jeden auf den Sand kommt.
Ja, aber und, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie gedacht, das hätte gepasst,
Bildung. Nee, ich weiß schon, was in der heutigen Welt möglich ist. Klar, wenn ich da, übrigens auch Adam in der Pressekonferenz 2013 vor der Bundestagswahl vor der AfD hat ja auch seine ganze Bildungspolitik da ausgepackt, aber das kannst du in der heutigen Welt dann nicht mehr machen. Wenn ich mit meiner Bildungspolitik ankommen würde, da würden aber direkt Begriffe fallen, die ich ja gar nicht nennen will im Podcast. Nee, also da muss schon Außenministerium und dann schön nach Mallorca.
Okay, ja, tatsächlich.
Ja, oder sonst, oder nach Taormina oder nach Capri kapitulieren.
Stimmt schon, irgendwas. Ja. Außenminister ist eigentlich gut. Auch Kulturministerium gibt da eigentlich nichts Schlimmeres. Das würde ich, glaube ich, einfach alles die Gehälter runterdrehen und Ende. Und dann ab zum nächsten Ministerium.
Ja, auch so dann krasse Dinge einweihen oder es gibt ja mittlerweile in fast jeder Stadt in Amerika oder England irgendwas, wo ich sage, ja, hier kommt ein krasser Sänger her, den ich immer schon vergottet habe und so. Und von daher würde man sich da sehr beliebt machen, weil das fehlt ja heute. Ich meine, bei Maas, der ist ja komplett, also was mag der, was macht der kulturell, das weiß man noch nicht. Gut, er hat halt seine Natalia Wörner, wo man immerhin zugutehalten muss, sie hat bei Zimmerfrei von Götz Alsmann, den du zu Recht hast, aber da darf ja jeder Gast am Ende mal ein Lied singen, nach eigener Wahl. Und da hat Natalia Wörner Einmal kommt die Liebe gesungen. Schlecht, aber immerhin ein Lied von Sarah, von der späten Sarah Lerner, ein sehr, sehr krasses Lied. Und dass Natalia Wörner den Geschmack hat, das hätte ich ja nicht zugetraut.
Ja, man muss ja auch, ich fand immer Heiko Maas, natürlich ist der schlimm. Und also wie halt alle oder die meisten schlimm sind. Aber als ich dann erfahren habe, dass der wirklich so klein ist oder das erstmal gesehen habe, dann fand ich ihn wirklich geschmacklos. Also sich irgendwie so zu kleiden, also so gewollt gut, aber so klein zu sein, das hätte er was anderes machen sollen. Vielleicht doch Bildungsministerium hätte da eher gepasst. Also irgendwie, ich weiß nicht, im Außenministerium, da muss man doch ein bisschen was hermachen.
Ja, ja. Karl Lagerfeld sagt ja, Männer unter 1,70 sind alle rachsüchtig und so weiter. Ja, also die sind alle charakterlich verdorben.
Ja, das ist aber nicht der Einzige, der das sagt. Das ist schon öfter. Ja, ja. Das ist bestimmt so eine Volksweisheit.
Ja, wobei er selber nicht so groß war, ne? Also, aber war eher unter 1,80, glaube ich, gerade im Alter und so. Und es gibt ja dieser Sohn von diesem Milliardär da, der auch eine Zeit lang, der Hausinger hat immer dieses Profilbild auf Twitter, ein krasser Twitter-Typ, folgt dem Hausinger.
Ja, hat dieses ich weiß nicht, ich finde den aber auch teilweise geschmacklos.
Ich habe es lange nicht mehr gesehen, was der, du meinst zu zynisch, zu
ist zu sehr drüber, es wird dann substanzlos einfach. Aha. Aber gut.
Mag sein, ich habe da seit ein paar Monaten Tuchfühlung verloren, aber vor ein paar Monaten war es noch sehr gut. Und da gibt es halt dieses Bild vom Milliardär, das man, oder verschiedene Bilder vom Bernard Arnault, die immer verwendet. Und der Sohn von diesem Milliardär, gibt es auch Fotos von ihm mit Lagerfeld, der ist ja 3-4 Köpfe größer. Wahrscheinlich wird er auch 2 Meter sein, aber da sieht man, Lagerfeld war nicht so groß. Ja. Und, also Lagerfeld hatte Hass auf kleine Männer und Hass auf Russen, weil Russen laut Karl Lagerfeld nicht schön sind. Gilt aber nicht so flächendeckend wahrscheinlich.
Gilt das für russische Männer oder für russische Frauen auch?
Wahrscheinlich bei ihm, für russische Frauen kann es wahrscheinlich gar nicht, weil russische Frauen gelten ja allgemein als, können doch schön sein, oder?
Ja, aber auch sehr plastikmäßig, oder?
Findest du, ja.
Dann sagt man denen nach. So.
Das ist ein altes Gesprächsthema, als europäischer, auch westeuropäischer, rechter Politiker, wo willst du deine Frauen sonst herkriegen als irgendwie aus dem slawischen Raum? Andere normale Frauen machen es ja mit dir nicht mehr.
Ja, das ist...
Von daher sieht man bei jedem, ja. Sogar teilweise bei liberaleren rechten Politikern, alle karren sich die Frauen aus dem Osten her. Naja.
Meinst du, das ist dann deren Schuld, weil es nicht mehr reicht für eine Deutsche? Oder das, wie würdest du das?
Ja, oder auch, weil die deutschen Frauen ja auch verachten, weltanschaulich und so, ja. Und denken sich wahrscheinlich.
Das macht man klar, sich aber auch zu einfach, oder?
Das sicher, ja. Aber es ist ja auch schwierig, dann zu sagen, man hätte gern eine krasse westlich. So halb amerikanisiert germanisch-deutsche Frau und findet aber das, was sie denkt, irgendwie zum Kotzen. Das ist natürlich schwierig in so einer polarisierten, auch von Weltanschauungen so geprägten
Gesellschaft. Ja, aber wären das so krasse Alphas, die diese so Argumente, so, wie sie sich immer darstellen und so tolle Stichwortgeber, aber dann nicht mal schaffen, die eigene Frau so ein bisschen auf die Seite zu bringen, kann ihnen auch nicht helfen, oder?
Das ist ein guter Punkt von dir, ja. Da bist du, musst du kommentieren. Kann ich nicht.
Ja, ich weiß, aber so würde ich das sehen. Dann reicht es nicht mal dafür. Also, irgendwelche Ansprüche stellen. Naja, muss jeder selber wissen.
Und auch da wieder was Frauen, das weiß ich noch aus meiner alten katholischen Verbindungszeit, wo gesagt wurde, wo die guten Frauen zu finden sind. In den restlichen katholischen gesellschaftlichen Gebieten, ja, also Essensausgabe für benachteiligte oder konservativere Laienorganisationen, dass da eben noch Frauen sind, wo man wirklich sagen kann, das ist gut, ne? Zumindest aus deren konservativer katholischer Verbindungssicht habe ich das oft gehört, ja.
Ja, also wir sind ja heute sehr positiv und mild gestimmt, aber muss schon sagen, es ist auch nicht alles schlecht. Es gibt auch noch gute Frauen teilweise und das geheime Deutschland lebt, wie du eingangs schon mit deinen Wikipedia-Recherchen bewiesen hast.
Es gibt gute Frauen und vor allem kann man ja überhaupt als guter Typ, sei es eine Frau oder sonst wie, kann man ja auch über Grenzen hinweg wirken. Das glaubt man in der AfD nicht. Inzwischen verstehe ich auch, weil da solche Typen nicht mehr sind oder kaum noch. Ja, die sagen dann, die Leute sagen dann, ach, warum? Zum Beispiel, wenn bei mir in der oder bei mir in der Bekanntschaft, ja, finden irgendwelche eher konservativen Leute teilweise Leute wie Kretschmann-artige Leute, der Özdemir-artige Leute sagen, die, boah, die sind ja irgendwie, die kommen mir bürgerlich vor, ja, die finde ich gut, ja. Und so Leute wundern sich, dass das Grüne oder FDP geschlossen irgendwie den Höcke nicht so gut finden, ja. Aber das liegt ja weniger an der gesellschaftlichen Spaltung als daran, dass die AfD halt keine guten Leute hat. Also es gibt Leute, die wirken wirklich über Grenzen, aber die sehe ich halt da nicht.
Nee, aber das liegt an den Leuten.
Ja.
Auch. Nicht nur an der Welt, wie sie ist.
Das liegt sehr an den Leuten, ja.
Ja. Gut. In diesem Sinne.
Hast du oder möchtest du noch Sonntagsstammtisch im BR gesehen?
Nee, habe ich nicht. Sollte ich?
Naja, da sieht man
Sonntagsstammtisch halt, im BR, was war da los?
Das ist so ein letzter noch nicht versunkener Hügel der alten BRD, ja, wo so weiße
Männer. Aber war nicht, was auch früher immer schon so, bayerischer Rundfunk war eher konservativ und
natürlich, ja.
WDR oder NDR waren dann so die Sozis, ne?
Der BR, was heißt war? Der BR hat vor ein paar Jahren noch Lisa Eckert aus christlichen Motiven zensiert. Also da bin ich aber ganz klar auf der Seite BR.
Das ist gut, das finde ich gut, ja.
Ja, das finde ich sehr gut. Fand ja sogar sie wahrscheinlich geil.
Ja, wahrscheinlich.
Von daher Win-Win-Situation für alle.
Also bayerischer Rundfunk, Sonntagsstammtisch.
Ja, und da war halt dann diesmal Meuthen und ich weiß, du bist dieser ketzerischen Meinung, Meuthen sei nicht Reagan. Ja, ich habe es schon vernommen. Er ist auch nicht wirklich Reagan, aber für Deutschland ist er besser als Reagan wäre, muss ich wirklich sagen, weil er saß es und das sind ja meistens sehr bodenständig bayerische Leute, die da sonst sitzen.
Aber du kannst da mal anfangen. Optisch ist Reagan besser. Vom
klar,
Namen
klar,
ist Reagan besser.
Vom Namen ist Reagan besser, aber. Ja, vom Namen her ist Reagan besser, aber Namen, also jetzt weder Reagan noch Meuthen sind so ganz
top. Aber
ganz
Ronald Reagan ist okay.
Aber Ronald ist auch nicht so mein, aber klar, dieses Doppel-R ist gut, ja, ob Jörg Meuthen, JM bin ich auch sehr dafür, Jonathan Meinrad, Jonas Maron und so, aber ja. Es gibt auch Erich Meuthen, den Mittelalterhistoriker, also so schlecht ist an Meuthen, an dem Namen auch nicht alles, aber das Interessante oder das Gute war halt, dass der Typ so normal ist und so bürgerlich, dass du musst halt ein linker Irrer sein, um gegen ihn zu sein. Und da war eben genau ein linker Irrer in der Runde. Und die und anderen Leute, ich glaube Christian Springer, so ein Kabarettist, den aber auch niemand kennt, und die anderen Leute in der Runde, die natürlich keine AfD-Sympathisanten waren, ja, weil keiner heute mehr, der normal im Kopf ist, in Gänze AfD-Sympathisant sein könnte bei dieser Partei, aber so seriöse Wissenschaftlerin wie Frau Münch oder der Naturwissenschaftler, glaube ich, der dann auch so saß, bei denen war irgendwie klar, die haben sich dann teilweise auf die Seite von Meuthen geschlagen, weil der linke Irre eben so links und so irre war. Und das hat mir wieder gezeigt, wie die AfD eigentlich mehr Erfolg haben könnte oder gehabt haben könnte. Man wird das sehen, wie es weitergeht.
Man wird vor allem sehen, ob du noch eine Karriere als Politberater startest.
Wenn dann nicht in der näheren Zukunft, aber du weißt, ich habe jetzt in meiner Jugend einiges gemacht, ja, und ich werde irgendwann, also ich fühle mich schon berufen dazu, für diesen Kontinent nochmal irgendwas zu tun und vielleicht werde ich 2044 einen Blitzpolitik-Rückkehr-Start hinlegen. Ja.
Das wäre toll. Wir würden uns freuen.
Wenn die Stelle als Büroleiter noch frei ist, du bist, sage ich dir offen, du bist zweite Wahl.
Wer ist immer, die erste?
Immer, ja, die erste ist mein Romangegenstand.
Okay, ja gut, dahin, das ist aber auch, da ist aber der zweite Platz nicht so schlecht.
Ja eben, also wirklich, ja, vor allem, da wir beide auch politisch einen langen Weg haben, aber das mit dem Romangegenstand, das ist schon seit eigentlich, das war mal ganz lange schon so geplant und ich glaube, und wenn das
nichts ist. Büroleiter, aber Büroleiter ist nichts für mich. Kann ich nicht was anderes machen? Irgendwie so.
Eben, weil es würde auch besser passen. Ja, weil für Büroleiter brauchst du ein ganz, ganz krasses Vertrauensverhältnis. Ah. Und das muss schon fast dann mythisch sein. Bei dir, du müsstest irgendwas Krasseres werden als Büroleiter noch. Ja. Man findet irgendwas, ja.
Ja, ich denke schon. Sonst schaffen wir was. Aber Büroleiter muss auch jemand machen, der fleißig ist und mit Akten umgehen kann und Rechnungen und so.
Das darf man dir nicht. Du bist auch irgendwie kannst du dir als Aufkleber oder so anschicken, zu cool für Büroleiter.
Ja, aber das wie ist so eine Tasse im Büro, wie die Idioten, die
keiner mag. Ist auch kein so geiler Spruch, ne? Weil wer ist nicht zu cool für Büroleiter? Aber es gibt ja auch Leute, die das ganz gut dann, die sich nicht verarscht vorkommen, wenn sie ein Büro leiten sollen, was ja bei dir niemals der Fall wäre. Du würdest ja halt am ersten Tag sagen.
Ich hoffe, das ist auch 2044 noch der Fall.
Ja. Und dann werden wir gemeinsam das Abendland retten.
Die Weltherrschaft an uns weiß.
Nee. Wir werden das Abendland, so Abendland retten klingt immer so groß. Ja, von wegen, muss ja irgendwie.
Was stellen sich die Leute eigentlich darunter vor, frage ich mich
abends. Eben. Die allermeisten Leute, die heute auf YouTube sagen, ich rette das Abendland, die rennen da so mit krassen Plakaten, mit martialischen, christlich-mittelalterlich angehauchten Sätzen, so Deus Vult-mäßig rum, schneiden es am Ende schlecht zusammen und legen Requiem for a Dream drunter und denken dann, wenn sie 1000 Aufrufe haben, ist es halb gerettet. Die Wahrheit ist, heute rettet man das Abendland, also heroisches Ziel, Abendland retten, dass der Heroismus wird bewerkstelligt mit Nüchternheit, Sachlichkeit, Bürgerlichkeit, Vermittelbarkeit. Das heißt, du rettest das Abendland, zack, indem du gewählt wirst. Jetzt denken alle, die das Abendland retten wollen, Abendland retten, indem ich gewählt werde, das ist doch doof. So will man doch nicht das Abendland.
Würde ich aber erst auch erstmal denken.
Ja, aber der Punkt ist, so wird das Abendland heute, nicht heute, sondern 2044 von mir gerettet. Und dann werden wir das Abendland ganz, ganz nachhaltig retten, indem wir es als ganze Landmasse auf den Rücken einer Schildkröte transportieren, verstehst du? Und dann kann uns niemand mehr was anhaben. Wenn dann neue Osmanen kommen, dann sage ich
herzlich willkommen.
30 Knoten nach Nordwesten. Nee, nach Südwesten. Ich bin da nicht für den Norden und nicht für den Osten. Edition Nordost, das muss mir schon zeigen. Also wenn ich eine Edition machen würde, würde es heißen
Südwest. Südwest, oder? Ja, klar. Edition, ja, Nordost. Ich musste gerade erstmal, ja, das ist Edition. Ja, wie auch immer.
Hast du jetzt gerade gegoogelt oder was?
Ja, ich sag, irgendwie, irgendwas klingelt da, aber ich konnte es nicht.
Wir können noch ein Abschiedsspiel machen, und zwar von wegen Wikipedia-Abrufstatistik, um den Kreis wieder zu schließen. Ja, jeder von uns sagt jetzt dem anderen zwei Namen, egal welche, und der andere muss tippen, welcher Name öfter aufgerufen wird in der Abrufstatistik.
Okay. Mal gucken. In Deutschland oder weltweit?
Im deutschen Wikipedia.
Im deutschen Wikipedia? Okay, sag ich dir zwei Namen, aber ich weiß ja das Ergebnis auch noch nicht.
Natürlich nicht.
Aber du musst tippen. Okay, ich sag Huysmans und Tarkowski.
Also schwierig. Das ist das meiste, was man an Möglichkeiten hat, ist wahrscheinlich schwierig. Ich würde aber doch ganz klar sagen Tarkowski.
Hätte ich nämlich auch gesagt, aber ich hätte gedacht, du sagst Huysmans, aber ja.
Nee, ich würde sagen, und am Tag würde ich so schätzen, dass Huysmans vielleicht so 30 Mal aufgerufen wird und Tarkowski 50 Mal, aber ich kann jetzt sehr daneben liegen. Also klar. Okay.
Guckst du das jetzt nach?
Ich guck's jetzt nach. Ja. Gerade mit den Zahlen werde ich daneben liegen, aber es geht ja nur darum, ob wer öfter. Und ich habe ja gesagt Tarkowski.
Ja,
also Huysmans wird im deutschen Wikipedia, in der deutschen Wikipedia. Immerhin. Also die letzten paar Tage wurde er über 60 Mal aufgerufen. Und wenn du guckst,
mal so als Referenz, George 100 Mal am Tag.
Mindestens, ja. Mindestens, und dann, okay. Wenn ich bei gesamter Zeit gucke, die Gesamtverteilung ist, ja, ist schon, ist, okay, relativ konstant. Okay, aber es geht nur in den letzten Tage. Und jetzt gucke ich mal bei Tarkowski. Okay, aber Tarkowski mehr, also haben wir recht. Ja, Tarkowski ist meistens deutlich über 100. Ja,
ja, das okay. Ist,
guter George-Style. Gut, hätte ich meine Runde gewonnen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich frage dich, wer wird in der deutschen Wikipedia öfter aufgerufen? Adolf Hitler oder Jogi Löw?
Ja, das ist aber leicht. Also ganz klar Adolf Hitler.
Die letzten Tage, ja?
Hundertprozentig.
Okay. Hundertprozentig.
Mal gucken. Aber warte, ich muss ja ungefähr sagen, wie viel. Und das ist ja richtig schwierig,
ja.
Weil hättest du jetzt einen unbekannteren irgendwie einen Dichter oder so genannt, hätte ich es ja ungefähr da anheften können. Und bei Hitler, wie oft wird Hitler bei Wikipedia gesucht am Tag? Warte mal. Lass mich das mal kurz überlegen.
Alter, das ist ja unfassbar. Ich gucke gerade nach.
Warte mal, wie oft wird das? Lass mich kurz überlegen. Ich gucke nicht nach. Ich möchte kurz überlegen.
Die regiert uns ja wirklich immer noch. Das
ist unfassbar. Ich sag 75.000 Mal. Ist das zu viel?
Aber das ist trotzdem immer noch viel zu viel. Also wenn ich mir angucke, wie bei Goethe
wie und Georgen... Wie oft Liter?
Ja, 5.000 oder so, ja.
Ach so, ja, habe ich ja fast.
Ja, oder immerhin 4.000.
Aber Jupp Löw in Wikipedia wird dann 2.100 Mal.
Nee, zwischen 20 und 100.000 Mal.
Hä? Dann ist es
ja, du hast verloren. Jogi Löw ist mächtiger als Adolf Hitler.
Ich habe so hoch verloren, dass ich fast schon wieder gewonnen habe.
Natürlich, ja. Aber gewonnen hat das Spiel.
Das war eine coole
Sache jetzt.
Aber wie kann das denn sein? Was gibt es denn bei Jogi Löw nachzugucken?
Ich bin schon charismatisch. Stell mal vor, Jogi Löw nee. So am Fenster vom Berghof, der so sagt, wir hätten die katholische Kirche direkt am Anfang ausrotten sollen. Also,
aber der sagt das anders. Kannst du nicht das sagen, wie er das sagt?
Nee, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar froh, dass der Typ weg ist. Er hat mich ja immer schon genervt.
Ja. Darum selber. Aber du kannst Geburtstag ihn nicht imitieren?
Habe ich noch nicht versucht. Und irgendwie, das machen auch so viele so eindimensional, dass man sie irgendwie davor... Ja. Scheut, ja.
Matze Knob oder so,
das stimmt. Ja, schrecklich, ja. Und hat mal am
Mann. Du, dass der aus Lippstadt kommt?
Jogi Löw. Und er hat dann.
Nein, nicht Jogi Löw, Matze Knob.
Ach so, Matze Knob.
Ja, woher kommt schlimm, Jogi Löw
eigentlich?
Ja, irgendwo, ja. Wahrscheinlich dabei bei Kolb aus der Ecke.
Ja, klar. Schönau im Schwarzwald. Ja, wie der Kracht sagen würde, so hieß heute Deutschland, wenn nicht der Holocaust gewesen wäre.
Genau, ja.
Wie heißt der denn aus Lippstadt? Sag nochmal, Matze Knob.
Schlimm. Wie oft wird der wohl bei Wikipedia?
Ja, wahrscheinlich öfter als Hitler, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also dieses Jogi Löw-Ding hätte ich aber selbst nicht. Oder ich habe es ja bewusst schwierig halten wollen und ich habe Jogi Löw und Hitler für was Schwieriges gehalten. Offenbar war es ja auch so. Matze Knob liegt hinter Hitler zurück, ja.
Na gut. Immerhin kann man sich auf eine Sache verlassen.
Darauf kann man sich verlassen, ne. Aber das ist sehr viel bei Hitler, hätte ich nicht gedacht. Und das ist bei Jogi Löw. Aber klar, hätte man sich denken können, ja.
Finde ich gut. Nicht. Hätte ich mir nicht denken können, aber gut.
Ja, wir können mal eine Runde machen, jetzt eingeschränkt. So rein Politik oder rein Kultur. Oder wir lassen es halt jetzt.
Ja, eine Runde noch, okay.
Ja. Gut.
Muss ich wieder jetzt wen sagen?
Wenn du willst, oder ich mache, wie du willst.
Dann sage ich jetzt was. Oscar Wilde.
Ja.
Und Byung-Chul Han.
Das ist für mich ja ganz schwierig, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was für ein Standing dieser Herr Han hat.
Ich weiß es auch nicht, aber.
Und ich weiß natürlich, dass China irgendwie gigantisch ist, aber es geht ja um das deutsche Wikipedia, ja. Und Wilde.
Außerdem ist er ja Deutscher.
Byung-Chul Han. Echt?
Ja. Oh. Ja. Also jetzt, ja, ist schon okay. Deutscher, ja.
Aber dann hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich würde einfach sagen, Oscar Wilde gewinnt und ich würde sagen, Oscar Wilde hat vielleicht am Tag so, würde ich mal sagen, vielleicht sogar 200 oder so mit seiner ganzen heutigen Bedeutung, Stichwort Regenbogen oder so. Und Herr Hahn vielleicht 30, also 30, viel höher will ich ihn nicht schätzen. Ja, also gucke ich mal bei Herrn Hahn erstmal.
So kriegen wir immerhin noch ein paar Namen für den Titel zusammen.
Ja, das wäre doch schön. Liegt aber gut, also zwar unter 100 meistens, ja, aber. Hahn. Ja, aber. Also um die 70 im Durchschnitt, hat man den Eindruck, ja. Jetzt Oscar Wilde. Ich finde der unfassbar krass, wie sich der, also ich bin ja ein Fan von Schriftbildern, wie du weißt, ja. Und du weißt ja, wie der eine Sohn von Oscar Wilde hieß.
Nee, aber da hast du mir schon mal erklärt oder erzählt, glaube ich.
Wie viel?
Ja.
Ah, okay, hatten wir schon mal einen Podcast?
Nee, das glaube ich nicht.
Okay, aber das ist unfassbar, wenn du VY, das sieht ja unfassbar geil aus, deinem Schriftbild. Vivian Wilde. So, Abrufstatistik.
Wie bitte? Aber findest du nicht bei Oscar Wilde? Also, egal, wie viel hat er?
Liegt solide über 400.
Oh, das ist aber gut.
Ja.
Aber stimmt, der ist schon sehr popkulturmäßig.
Ja, von denen auch so ikonenmäßig und der erste und der größte Skandal und so, ja. Gut. Was wolltest du noch fragen zu Wilde?
Warum meinst du so ikonenmäßig für Regenbogen und so? Das ist mir nicht so bewusst.
Ja, dass
er das ist.
Ja, ist doch, wenn du so in die klassische Geschichte zurückschaust, in die moderne Geschichte, ist es mit der größte Einschlag, diese Sache und dieser Prozess. Und auch was dann später so andere, was so als typisch homosexuell gilt, ja, Leute sind irgendwie schon so ein bisschen verlottert, aber eben schlagfertig und denken sich YOLO und Hauptsache krassen Witz gemacht und so. Das ist halt könnte man meinen, dass es manches von dem hat er erfunden, ja, denkt man halt, ja. Und ja, deswegen, und natürlich die Werke auch selbst begründen dann schon einen gewissen Status, ne? Also klar kann man bei jedem einzelnen Werk sagen, ist das nicht irgendwie von da oder da geklaut, aber er hat es dann halt verstanden, irgendwie da die Marke sich ganz gut einzurichten, ne?
Ja.
Und natürlich auch sehr interessant zu lesen, ich habe den Prozess damals gelesen, gibt es ja im das Protokoll des Prozesses damals, sehr, sehr unterhaltsam zu lesen, ja.
Die man auch von wegen. Kennen tatsächlich nur auch so seine Aphorismen ein paar, die auch wo gute dabei sind.
Ja, sind gute dabei. Und ist klar, dass so Leute wie Christoph Waltz, die ja von uns nicht gemocht werden, auch Oscar Wilde nicht mögen. Und da hat er auch, da hat der bei Draghi, glaube ich mal, hat Oscar Wilde zitiert vor Christoph Waltz. Und Christoph Waltz hat gemeint, ja, bei Oscar Wilde sei es immer so. Es klingt erstmal gut, wenn man länger drüber nachdenkt, wird es irgendwie durchschaubar oder langweilig, ja. Und ich finde, diese Kunst der Oberfläche, ja, dass es eben darauf ankommt, wie es erstmal klingt. Dafür haben so Leute, und manche Leute, gerade viele Deutsche, haben dafür keinen Sinn, ja. Und da bin ja, ich eben das froh, dass es auch Leute gibt, die das eben haben. Oscar Wilde wollte nie Heidegger sein, ja, let's face it. Er wollte, hat er eigentlich ganz gut gemacht, muss man zugeben. Und das hört. Und wenn der Ratzinger eben zum Harald Schmidt im Anbruchheft sagt, sie können nichts für ihre schlimmen Äußerungen, denn sie werden ja von ihrem Fluss davongetragen. Das war damals im Kreuzer-Verhör, wo das Protokoll vom Enkel von Wilde, Merlin Holland, veröffentlicht wurde, von dem ich auch ein Schriftbild haben wollte, der aber sehr schwer zu kontaktieren ist. Das war damals genauso. Also der Wilde wollte zwar nicht in den Knast, aber er wollte auch vor Gericht die Pointenvorlagen nutzen und deswegen kam er in den Knast, verstehst du? War unfassbar witzig zu lesen. Und natürlich, was mich an mich erinnert, er hat mit 12 oder 13 schon an Premierminister geschrieben oder so, was ich ja auch gemacht habe, halt dann vielleicht mit 15 oder so, aber so ein bisschen hoch von sich zu denken, sage ich mal. Das spielt sich ja auch mit rein. Ja.
Da würde, denke ich, kein Zuhörer widersprechen. Letzte Runde.
Die Frage ist ja nicht immer, denkt man zu hoch von sich? Natürlich denkt jeder erstmal zu hoch von sich, aber die Frage ist ja, wo führt das hin? Es gibt diesen tollen Aphorismus von Arne Kolb. Darf ich ihn nachgucken? Oder ist zu gut, um aus dem Kopf zu zitieren?
Ja, wo guckst du ihn denn nach?
Seiner Liste, genau, also Arne Kolb. Die Einsicht, dass die Realität nie hält, was die Fantasie verspricht, stürzt den Menschen entweder in tiefste Verzweiflung oder überzeugt ihn von der Abkunft aus einer anderen Sphäre. Ja. Und so ähnlich fand ich es auch, also wenn du irgendwie als ganz junger Mensch, der, was ich ausdrücklich sagen will, nicht begabt ist oder auch nicht gut ist bisher, das Gefühl hat, man ist eigentlich, man sollte was wert sein, man sollte gut sein, ja. Und das kann dann dazu führen, dass man was dafür tut, dass dieses Gefühl gerechtfertigt wird. Das heißt, es fängt damit an, sich für genial zu halten, und deswegen wird man irgendwann später, allein um diesen Ehrgeiz zu rechtfertigen, wird man genial.
Würde ich nicht widersprechen.
Würdest du, war bei dir auch so, ne?
Ja, so ähnlich, ja.
Sehr gut. Okay, dann beenden wir das Ganze jetzt mit meiner Challenge an dich.
Okay, bin sehr gespannt.
Ja. Und zwar machen wir jetzt mal Rilke und Grass. Das ist schwierig.
Das ist schwierig, aber ich sag, Rilke gewinnt. Rilke, okay. Das ist ja das Gute
an dieser Welt, was unsere jetzige BRD
ja, hat. Ja, doch. Rilke wird, sag ich, dann 750 Mal und Grass 400 Mal. Nee, Grass 300 Mal. 350 Mal. Weil das ist ja das Gute von den ganzen Schülergenerationen. Jetzt kennt ja niemand mehr Grass, hoffe ich zumindest.
Hat er auch Harald Schmidt gesagt, dass er gestorben war? Da ging er so vor seinem Studio und das Gewerbegebiet zu so Kindern gemeint, zu so Jugendlichen gemeint, jetzt ist auch noch Grass tot. Und die,
Grass. Ja.
Und das, da habe ich echt gedacht, boah, unser Land ist gar nicht so im Arsch, wenn keiner mehr Grass kennt. So, also Günther Grass, also fast nie unter 400.
Ja, aber ich habe gesagt 350, das ist doch gut.
Da bist du sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was der Rainer Maria so macht. Und ich meine hier nicht Herbst. Oder heißt er? Christoph Maria heißt er. Oh, ja, das war sehr knapp. Also Rilke ist selten unter 500. Da hast du gewonnen.
Und knapp, aber Rilke zu hoch geschätzt.
Ja, aber trotzdem, gute Sache. Interessante Sache, ne?
Ist doch gut. Ja, besser als andersrum.
Weißt du, was ich eigentlich sage? Ich hab dann gesagt Hitler und Löw. Was ich eigentlich hätte vorher sagen wollen, war Hitler und Dieter Bohlen. Mit Dieter Bohlen hättest du wahrscheinlich sogar... Oder meinst du, Dieter Bohlen wird häufiger als das interessiert mich jetzt noch. Und dann hört's auf.
Ja, okay. Aber Dieter Bohlen...
Das ist die klassische Dreier-Challenge. Löw, Bohlen,
Hitler. Löw kann ich mir noch überlegen. So, warum guckt man Löw nach. Was hat er für Titel gewonnen? Hat er Fußball gespielt und so? Da will man sowas wissen. Aber Dieter Bohlen, was guckt man danach? Hast du doch hier Modern Talking.
Ja, also wenn ich die Bohlen, und vor allem, es kommt auch an, klar, die eine Frage ist, wer kennt den? Also irgendwelche RTL-Gucker, aber die Frage ist auch, kennen die überhaupt Wikipedia? Das ist ja auch die Frage, ja. Das heißt, man muss da sehr um Ecken denken, und wenn ich das so gechallenged hätte, von wegen Hitler versus Bohlen, hättest du gewonnen mit deinem Hitler-Tipp. Aber Löw ist natürlich, Löw hat sie alle im Sack, ja.
Ja, also wir freuen uns, wenn Löw weg ist.
Oder wie der Berater von Michael Ballack mal über die Nationalmannschaft unter Joachim Löw gesagt hat, Zitat, das ist ja alles nur noch eine Schwulen-Kombo.
Ehrlich?
Das fand ich sehr geil damals, ja.
Sehr witzig.
Hat natürlich auch einen wahren Kern.
Ja. Michael Ballack wird auch nicht wie die hellste Kerze am Baum, oder wie man so schön sagt.
Muss er aber auch nicht, reicht er das Aussehen. Ne?
Aber gut, das lassen wir dann als Pointe offen.
Ja, muss auch nicht. Also Michael... Weiß nicht, muss nicht sein. Und Görlitz und so.
Kommt Ballack aus Görlitz?
Ja.
Das ist ja das Hollywood Deutschlands, sagt man, ne?
Echt? Wer sagt das? Die Jamila?
Nee, die hat da, glaube ich, nichts mit zu tun. Aber ich glaube, das sagt man, weil da wurden ja hier dieses Inglourious Basterds, heißt das so?
In Görlitz?
Teilweise. Und hier Grand Budapest Hotel und solche Sachen wurden da gedreht, weil Görlitz wohl so eine schöne Innenstadt hat.
Ich dachte, das sei in Karlsbad alles gewesen.
Ich glaube, Görlitz sagt man das nach, und ich glaube auch nicht zuletzt wegen Inglourious Basterds. Aber das wirst du ja wahrscheinlich im Nachhinein
nochmal nachgucken. Habe ich nicht gesehen, den Film, weil Christoph Waltz mitspielt. Und ich bin natürlich für Oscar Wilde.
Finde ich auch gut, dass du Waltz so auch so hast. Finde ich gut.
Sogar den Bond nicht gesehen. Und allerdings, da sieht man mal, wie krass Beltraki ist. Als er bei Beltraki war, habe ich es gesehen, wegen Beltraki.
Ja, hier übrigens, am 1. Novemberwochenende 2008 wurden auf dem Görlitzer Untermarkt einige Szenen von Inglourious Basterds gedreht.
Ja, ist dann November 2008, was hast du da gemacht? Also ungefähr in deinem Leben?
Abitur? Nee, Quatsch. Nee, 18 geworden. Was hat man da gemacht? Nichts, also was jetzt hier von Interesse wäre, würde ich fast sagen. Ist traurig, die Antwort. Ne? Hättest nicht was
Besseres. Aber da warst du ja schon halbwegs irgendwie auch ein reifer Mensch, was mich ja fasziniert, weil ich war damals ja noch, ich war da noch sehr kindlich.
17 war ich da, ne?
Ja, 2008. Ja. Und ich habe neulich Einträge von mir gefunden in alten Foren. Ich war als 2008, 2009, als ich so 13, 14, 15 war, habe ich geschrieben immer im Geschichtsforum und im Religionsforum. Und ich habe dann neulich alte Beiträge von mir gefunden, wo ich war damals noch wirklich dumm, aber ich war kein 10-Jähriger, der gesagt hat, ich werde heimgesucht und so. So war ich halt nicht. Aber ich war damals schon thematisch genau wie heute. Also genauso über das Abendland gesprochen, genauso gegen Luther gehetzt. Nur ich hatte halt die Background-Info noch nicht. Und deswegen musste man eben genial werden, um besser hetzen zu können.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Aber ich habe in dem Alter nicht in Foren geschrieben, und mit 10 erst recht nicht. Ja, und ich glaube, das ist
die Stimme des Volkes. Du hast da noch Diddle oder Digimon getauscht, oder was?
Digimon? Was ist das? Kenne ich nicht. Und Diddle war ich schon zu alt.
Die Entartung?
Ich habe da eher... Digimon, ja, das ist, klingt zumindest so. Aber war das nicht schon dieses Kamehameha-Ding?
Das kenne ich wiederum nicht.
Ach, wie heißt denn das? Yu-Gi-Oh!
Wird öfter gegoogelt als Hitler.
Ja, und als,
Yu-Gi-Oh! der dunkle Magier, Angriff 2500, Obelisk der Peiniger, so wollte ich auch immer heißen, als Titel jetzt. Vielleicht später 2044, wenn wir in der Politik sind, wird man das sagen. Man nennt ihn auch Obelisk der Peiniger.
Wäre doch toll.
Natürlich,
ja, ich hoffe, dass das so ist.
Ja, wenn man in Talkshows die ganzen grünen Tanten und so abräumt.
Also alle, die jetzt nicht bis zum Ende durchgehalten haben, werden 2044 von uns heimgesucht werden.
Ganz
könnt ihr euch schon mal drauf verlassen.
Ja.
Genau, in diesem Sinne.
Dann werden wir es euch heimzahlen, genau.
Genau. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sagst du nicht noch was? Am Ende sagst du sonst noch immer was.
Weil ich mal das letzte Wort haben will.
Ja, eben. Das wundert mich jetzt. Irgendwas stimmt nicht. Du willst immer das letzte Wort haben. Jetzt gebe ich dir die Chance, jetzt willst du es nicht.